Herzlich willkommen beim Just Brew It Podcast, dem Hobbybrau-Podcast von Friedi und Dave. Und wir sind heute nach einer sehr, sehr langen Auszeit wieder zurück und freuen uns wieder an dem Mikrofon zu sitzen. Folge Nummer 28, wenn ich mich nicht vertue.
Könnte passen,
sagt gerade mein lieber Kumpel, Podcast-Freund, bester Buddy und was weiß ich noch alles, Paul. Liebe Grüße nach Dillhausen.
Wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört.
Hi. Genau. Und wir sind aber nicht alleine heute. Wir haben heute einen tollen Gast, einen
Stargast, kann man schon sagen.
Stargast.
Ja, ja.
Genau, ein Wiederholungstäter, wollte ich sagen. Den Herrn Stenglein. Liebe Grüße nach Hirscheid.
Servus. Vielen Dank, hier zu sein. Ich freue mich total, echt. Ja, Dave Hirscheid ist ja bald quasi, sag ich mal, zweite Heimat in der Nähe. Ne? Kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen.
Geht's direkt los.
Sehr gut. Franken, ja, ist heute vertreten und cooles Thema auch.
Ja, genau. Das Thema übrigens ist Oxidation. Also das ist halt auch was wirklich gerade am Anfang oder also eigentlich auch ein während der ganzen Hobbybrauerkarriere würde ich sagen begleitet, aber gerade am Anfang auch ein Riesenproblem sein kann. Und deswegen haben wir halt gesagt, wollen wir das halt auch einfach tatsächlich mal angehen, das Thema, oder Paul?
Ja, genau. Also ihr habt es euch ja auch gewünscht. Ne? Wir haben ja nach der letzten Folge dann auch mal bei Instagram ein bisschen rumgefragt, was denn so eure Themen wären. Wir hatten in der Folge, glaube ich, auch gefragt, was denn so euch mal wichtig wäre. Und ganz, ganz oft kam halt Fehlaromen. Und ich glaube, viele Fehlaromen an sich sind schon so ein Riesenthema, genauso wie Oxidation, was wir uns jetzt rausgegriffen haben. Ja. Das haben wir uns aber natürlich auch rausgegriffen, weil das irgendwie so das allbeherrschende Fehlaroma ist, was man halt gerade in der Hobbybrauszene hat und wo ja auch die Industrie hart gegen ankämpft, um diesen Fehler oder diese Bieralterung durch Oxidation irgendwie zu verhindern oder zu verlangsamen.
Genau.
Und deswegen, ja, haben wir uns das einfach mal geschnappt.
Und genau der Grund, warum der Daniel halt auch heute mit uns sitzt, das hat natürlich auch so den einen oder anderen Hintergrund. Ja. Zum einen ist der Daniel sensorisch super krass begabt, ist er auch zum Teil in hochrangigen Jurys, bei hochrangigen Wettbewerben eben mit am Start.
Da kannst war ja jetzt erstmal Meiningers.
Genau.
Kannst du auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen erzählen, das, was man so erzählen darf.
Meiningers Craft Beer Award, ja. Und nächstes Jahr dann auch World Beer Award.
Stimmt, schon wieder, ne?
Alter Falter, ey.
Zum vierten Mal. Es geht wieder weiter, ey. Ja.
Und natürlich, weil du es gerade gesagt hast, ne, Oxidation und Wettbewerb, da ist natürlich für mich immer hier Bayreuth, ne?
Bei Meisel. Genau, wollte ich sagen, Meisel and Friends.
Genau. Ja.
Da hast du ja auch in der Jury gesessen. Ja, genau. Eben. Und da kannst du natürlich auch aus dem Vollen schöpfen. Und da sind wir auch sehr gespannt auf deine Erfahrungen und auf deine Meinung auch. Und natürlich auch wir beide, Paul, haben da auch schon den einen oder anderen Sud oxidiert. Also zumindest kann ich das sagen.
Ja, das passiert ja einfach jedem. Das passiert ja auch noch, wenn du schon erfahrener Hobbybrauer bist. Also das ist einfach so. Es gibt halt immer wieder mal ein Fehlerchen, wo das dir passieren kann. Also ich glaub auf jeden Fall, gerade wenn man dann versucht, also das ist jetzt wahrscheinlich schon so ein Einstieg, aber wenn man dann versucht, mit Gegendruck abzufüllen und da auch so richtig krasse Schaumbomben manchmal hat und dann trotzdem weiter abfüllt, da kannst du dir halt auch, wenn eine Leitung nicht richtig steckt oder so beim Pushfitting oder so, kannst du dir jetzt auch mal Sauerstoff reinziehen. Aber kommen wir später ja dazu. Also ich finde, mir ist es auf jeden Fall auch schon passiert, jetzt nach, keine Ahnung, 8 oder 9 Jahren dann nochmal.
Daniel stirbt gerade eines Hustentodes.
Du musst ein Bier trinken, genau. Der hat gerade mal, der muss unbedingt einen Schluck Bier trinken. Jetzt geht's doch schon wieder besser.
Apropos Bier, was habt ihr im Glas oder noch nicht im Glas?
Wenn nicht jetzt, oder?
Ich wollte das auch noch aufmachen. Fuck, ich habe mir jetzt gerade das Fiege aufgemacht, aber weißt du was? Es ist ja ein Bügelverschluss. Ich trinke trotzdem erst das Fiege und danach noch das Peanut Butter Brown. Ich stelle mir heute einen rein, Leute. Also ich habe hier im Glas ein Fiege Helles, gerade aus dem Rewe besorgt, in der verbotenen Zone gerade hier in Bochum.
Bist du denn zufrieden damit, Paul?
Man hat sie jetzt nicht gesehen, ihr seht es ja nicht da draußen.
Es wurde aber erwähnt.
Ich habe mir mein Berlo Peanut Butter Brown Ale gerade mal wieder aufgemacht.
Das muss ja auch mal leer trinken, ne?
Ich habe ja ein paar davon bekommen. Genau, wo seid ihr hier?
Hektar oder was? Oder wie viel?
Hektar, ne? 12, also wir haben 2 Hektar gebraut und 12 Kisten habe ich gekriegt.
Wow. Ja.
Cool. 12 Hektar, ne? Habt ihr gebraut, nicht 2?
2.
2 Hektar nur? Mhm. 200 nee, 20 Liter?
Hast du im
20. Nee,
20, ne? 20
Hektar. Ich wollte schon ja sagen.
Boah, jetzt war ich ja noch gerade. Ja, sonst, hätte ich ja, die Hälfte genau
gekriegt. Deswegen, ich dachte jetzt gerade schon so, hä?
Auch geil. Ja. Nein, also ich finde es, ich musste ja auch bei, oder durfte, eher so rum, durfte ja bei Störtebeker auch in der Online-Verkostung, wo das mit drin war, hatte ich einen kleinen Live-Auftritt und da wurde ich das auch gefragt, ob ich zufrieden bin. Und ich bin wirklich zufrieden. Es schmeckt ein bisschen anders als das Original. Das haben auch die ein oder anderen schon gesagt, die beide kennen jetzt. Es ist ein bisschen weniger heavy, was die Aromen angeht. Hm. Ich finde, es kommt ein bisschen mehr Ahornsirup durch, ein bisschen mehr Vanille durch und weniger die Erdnuss. Aber ich finde, es ist viel, viel runder, jetzt auch schon nach der kurzen Zeit. Also ich weiß noch, meine Variante, die musste wirklich so 3, 4, 5 Monate reifen, bis sie dann so, bis alles so gepasst hat. Und hier haben wir wirklich eine schön eingebundene Bittere. Es ist relativ süß durch die Laktose. Und du hast halt diese ganzen anderen Aromen so drin, aber alles schön gepaart miteinander. Und es ist echt süffig. Also ich finde es echt gut. Wenn man also, so ein bisschen süßere Biere mag, dann ist das echt ein geiles Bier.
Genau, wenn man sich so die Feedbacks anschaut, was man so sieht in den Social-Media-Kanälen, also durchwegs positiver.
Ja, ich muss genau ja ehrlich gestehen, ich habe es ja noch gar nicht getrunken, weil ich es mir nämlich extra für das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, aufgehoben habe. Also bitte mal ganz viel Applaus von euch für meine Disziplin an der Stelle.
Ja, genau. Das ist auch krass, aber Dave, ohne Mist, du kannst auf jeden Fall dann noch was kriegen. Also wenn dir es schmecken sollte, ich habe wirklich ja noch so viel, es liegt ja nur daran, dass ich zu faul war, dir quasi noch mal einen Karton da runter zu schicken.
Alles aber gut, du hast mir ja schon vor kurzem mal eine Bierpost geschickt und ich habe ja noch ein großes Geschenk für dich auch tatsächlich.
Ja, das wird aber auch mal Zeit, dass ich mein Geschenk kriege.
Ja, wird auch. Also ja, und aber wir müssen halt eben immer noch die ganze Gegendruckabfüllungsgeschichte mit dem iTap nochmal angehen, aber das machen wir dann zu gegebener Zeit.
Ja, da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage gekriegt, die habe ich noch gar nicht beantwortet. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal Step by Step und sagen, kommen mal so zu unserem Vorgeplänkel. Jetzt hat jeder ein Bierchen.
Genau, aber Daniel hat noch gar nicht erzählt. Er hat nämlich auch ein richtig geiles Bier im Glas. Ja. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ah, ist das schon also fast leer, ne?
Ja, das ist schon fast leer. Ich hatte so ein, kennt ihr das?
Wir beide.
Den Bierdurst. Wenn du an Bier denkst, so Feierabend, und dann bildet sich unter der Zunge so Wasser und du hast so einen Bierdurst und dann kriegst du dieses kalte Bier im Glas und ziehst einfach an und das halbe Seidel ist schon weg. Ne?
Genau. Ich finde, der Daniel sollte Radiowerbung für Bier machen.
Aber richtig, ey.
Ja, also, was habe ich im Glas? Ist eigentlich, hole ich immer wieder, ist in der Nähe von mir aus Schlammersdorf, das ist das Brauhaus Witzgall. Das Landbier steht oben drauf, unfiltriertes, gut gehopftes Landbier, 5,2% Alkohol, ist für mich eins der besten Biere, die ich je getrunken habe. Der Kasten kostet aktuell 14 Euro. extrem, extrem gutes Bier, vollmundig bis zum geht nicht mehr. Du hast eine schöne Bittere hinten raus und vor allem diese Hopfenblume, die da drin ist. Also du meinst, es ist kalt gehopft, aber es kommt nur von der Whirlpool-Hopfung.
Wie ist das Hopfenaroma? Kräuterig, blumig oder kräuterig, grasig?
Zitrisch.
Zitrisch. Ja. Mhm. Interessant.
Und die brauen relativ selten. Also das ist ein älteres Ehepaar, die sind über 70. Ich glaube, der Neffe ist jetzt schon mittlerweile mit eingestiegen. Also es ist ein Nachfolger da. Und du bekommst nur einen Kasten, wenn du schon einen hast. Also du kannst jetzt nicht so als Fremder hingehen und sagen, ich möchte jetzt einen Kasten Bier haben. Da musstest du einen Tauschkasten dabei haben, wo du halt die Flaschen antauschst, aber du bekommst keinen Kasten dort. Das ist eigentlich so die für Stammgäste. Und da pilgern sie echt in dem Hof, es gibt nichts zu essen dort. Vielleicht ein paar Knacker oder so ab und zu mal. Aber in dem Hof sitzen, da pilgern sie aus der ganzen Welt hin, wirklich. Da sitzen immer Amis dort und Brasilianer und Holländer und was weiß ich. Die pilgern dahin und ja, da habe ich auch schon den einen oder anderen Hobbybrauer aus unserer Gruppe auch dort getroffen.
Ja. Also das mit den Kästen ist hört sich so ein bisschen an wie der Berliner Wohnungsmarkt, wo du auch nur eine Wohnung bekommst im Tausch gegen eine andere.
Ist ja echt mega krass, ey. Aber den Ausschank machen die quasi, also du musst dann hingehen, genau. Dann kannst du dir ein Bierchen zapfen lassen, aber wenn du eine Flasche willst oder einen Kasten willst, musst du einen mitbringen können.
Genau.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Coole Idee.
aber hast du, also, ja, toll, ey, wie komme ich denn dann irgendwann mal da dran?
Ja,
da
Dave, ich habe natürlich 4 Kästen, ich würde dir einen abgeben.
wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich auch nicht.
Und die werden hoch gehandelt bei eBay Kleinanzeigen, ne? Also.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass es da ein Geschäft zu gibt, so richtig so ein Schwarzmarkt.
Ja, gibt es tatsächlich.
Scheiße, ey. Ja, aber schmeckt gut, sagst du.
Ja, das wirst du dann irgendwann mal demnächst dann selber erfahren. Mhm. Das ist eine Offenbarung, das Bier, was Lagerbier angeht. Ne? Das ist natürlich klar, du wirst jetzt dann vielleicht auch irgendwann mal zum Lagerkönig werden.
Zu der hellen Seite der Macht.
Genau.
Ja, tatsächlich, ich habe jetzt mal ganz kurz nachgeschaut. Der ist ja direkt hinterm Rittmeier eigentlich im nächsten Dorf.
Genau.
Und Rittmeier ist ja jetzt auch nicht weit weg.
Nee, zum Abfüllen geht's da ab und zu mal hin
dann. Na genau, dann kann man vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker machen, ne?
Auf jeden Fall.
Und Rittmeier ist auch schon geil, also die machen auch schon super Biere.
Ja.
Muss ich schon sagen. Das
Weizen vor allem ist echt top, muss ich sagen.
Ja, ich hatte damals das Grünhopfenpilz von denen auf der Braubewi alle getrunken. Mhm. Das war ziemlich gut. Das war sehr geil. Und auch gar kein Diacetyl ausnahmsweise. Also zumindest das, was ich damals getrunken habe.
Okay.
Ist für fränkische Biere ja auch eigentlich eher
selten. Ja, das haben mittlerweile schon sehr viele im Griff. Für manche ist es noch Hausgeschmack, klar. Es gibt
ja schon genau. So,
da gehört es dazu, aber das haben schon viele im Griff eigentlich.
Aber schöne Überleitung, ne? Wir
Fehler rum.
Naja, Fehler rum auf jeden Fall, aber auch Dave, wir müssen ja so ein bisschen auch mal kurz aufholen, was ist passiert, warum haben wir ein bisschen länger nicht gesendet. Vielleicht willst du ja anfangen.
Soll ich anfangen?
Du möchtest dich ja nochmal umgehen. Bei mir war jetzt, ja, ist ja jetzt keine Riesenstory, aber bei dir ist ja schon ein bisschen, du möchtest ja nochmal umorientieren.
Ne? Ja, also sowohl
beruflich,
geografisch.
Beruflich.
Aber auch geografisch.
Ja, stimmt.
Also
ja.
Nicht sexuell.
Ja, deswegen beruflich. Ja.
Da bin ich ganz zufrieden eigentlich.
Ja, das ist doch schön.
Ja, genau. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ach, das macht schon wieder Spaß heute, ey. Ja, tatsächlich, guter Punkt. Also ein Grund, wir werden da auch nochmal in Kürze nochmal eine kleine Mini-Folge nochmal zu aufnehmen, weil das ist mir auch nochmal ein persönliches Anliegen, einfach darüber zu sprechen, über dieses Thema, warum halt auch eben diese Verzögerung gerade wieder im Podcast war. Oh, da wird schon wieder jemand vom Krankenwagen gesucht oder so.
Ja, du bist halt einfach
auch im City
Life da unterwegs.
Das ist bald ja Gott sei Dank vorbei, nämlich ich ziehe bald um nach Franken. Der Daniel hat es ja schon direkt schön erstmal den
Wer weiß denn das noch nicht? Also ganz ehrlich, das ist ja schon in allen Kanälen.
Ich hab's wirklich für mich behalten. Also ich hab's für mich behalten. Ja.
Das ist jetzt schon eine kleine Bombe oder wie auch immer, aber jetzt werden es, also viele wissen es noch nicht.
Das genau. Okay. Ich ziehe nach Franken, weil ich nämlich eine Ausbildung bei der Hertel Braumanufaktur anfange, jetzt als Brauermelzer dann tatsächlich wieder, und da freue ich mich sehr drüber. Ich bin da wirklich überglücklich.
Und ich freue mich erst, weil du quasi um die Ecke bist, Schneid und Hirscheid sind trennt vielleicht 8 Kilometer oder so.
Genau.
Ja, da freue ich mich echt.
Und ja, also dann wirst du quasi mein Tommy-Ersatz werden.
Ja, genau.
Hast du
Pizza und Bier, Dude.
Hast du einen Pool?
Nee, einen Pool habe ich nicht, Leute. Scheiße.
Ja, okay, dann aber, klappt das schon
aber,
nicht.
Aber der kommt schon auch noch. Der kommt schon auch noch, wenn ich den
gerade
mal sehe. Was du da zauberst, Daniel, das ist schon...
Ey, du hast einen Brunnen gebaut, du hast ein Bett gebaut, dann ist ein Pool so...
Eine Terrassenüberdachung gebaut, so groß, wie manche keine Wohnung haben. So. Das ist ja
stimmt, die Terrasse ist ja auch so
heftig. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Terrassenüberdachung ist halt einfach knallhart untertrieben.
Ja, mega.
Ja, doch, da sitzt man jetzt schon oft draußen. Das macht Spaß, das Ding auf jeden Fall.
Das glaube ich, ja, weil du es dir halt auch so nach deinen Vorstellungen bauen konntest. Ja, genau, also das kam jetzt halt auch ganz witzig. Ich kann es ja auch mal ganz kurz anschneiden. Ich war halt einfach in meiner letzten Ausbildung tatsächlich nicht zufrieden, aufgrund vieler Faktoren. Möchte ich beim nächsten Mal auf jeden Fall genauer drauf eingehen. Jedenfalls habe ich aber halt auch während der Ausbildung schon immer wieder vermisst, einfach wirklich nah am Produkt zu sein. Ich meine, über Bier zu schreiben ist halt auch nett. Aber das kann ich ja, also das mache ich ja im Prinzip als Hobby ja auch schon. Und mir hat es halt einfach gefehlt, wirklich so nah am Produkt zu sein, in der Herstellung.
Nah am Zwickelhahn.
Nah am Zwickelhahn, auch das manchmal.
Haustrunk, sage ich nur, ne?
Ja, ja. Wobei, da muss man ja sagen, der fällt ja noch ein bisschen moderat aus, aber das ist ja auch kein Hindernis, sagen wir es mal so, ne? Ich habe da auch schon noch so eine kleine Idee, vielleicht irgendwie jeden Monat einen Azubi-Sud oder so mit den anderen Azubis dann zu machen. Mal gucken, was der David dazu sagt. Schauen wir mal. Und dann habe ich halt auch tatsächlich im Ruhrgebiet mal so ein bisschen geschaut, was gibt's hier für Möglichkeiten. Da hat sich aber einfach für mich nichts ergeben, nichts Passendes. Und dann hat tatsächlich, das ist auch so ein bisschen Bernd Ungers Schuld, jetzt kommt wieder diese Münze, das Ungerschwein. Und der hat mir tatsächlich dann direkt einen Screenshot geschickt, dass der David Hertel halt sucht. Und ich war ja eigentlich erst gar nicht so darauf vorbereitet, mir überhaupt nochmal Gedanken darüber zu machen, wieder in den Süden zu ziehen. Weil ich muss sagen, ich mag das Ruhrgebiet sehr gerne. Es ist eine schöne Gegend. Wir haben auch eine ganz gute Bierkultur, auch wenn die natürlich niemals die Schönheit der fränkischen Bierkultur, das kriegst du halt nicht hin. Mhm. Aber wir haben halt die Nähe zu Holland, ans Meer, es ist halt auch nicht weit und es ist wirklich auch schön hier. Und deswegen war ich eigentlich gar nicht so drauf vorbereitet, jetzt wieder in den Süden zu ziehen oder mir da überhaupt Gedanken drüber zu machen. Aber, naja.
Sei doch froh, das ist das gelobte eben. Land. Zum Beispiel, als zumindest biertechnisch, ne?
Also. Ja, also da freue ich mich halt auch. Ja, natürlich, also ich meine, die habe ich ja auch schon die ganze Zeit gesagt, wie sehr ich mich freue. Einfach die ganzen geilen Brauereien in der Nähe zu haben, die irgendwie das Bier für, also muss ich auch sagen, für ein Apfel und ein Ei irgendwie abgeben. Das ist ein Witz eigentlich. Wenn ich überlege, hier so eine Kiste Fiege Helles kostet 14, 15 Euro. Und das ist halt, die stoßen im Jahr 150.000 Hektar aus.
Boah.
Na? Und das ist halt schon wirklich Industrie und da hast du dann halt eben so einen Witz, geil. Und was kostet die Kiste auch 14?
14, ja.
Ja. Und die machen, das ist ein altes Ehepaar mit 70, ne? Da ist halt nichts mit irgendwie, weiß ich nicht, wie groß das Sudhaus bei denen ist. Ich glaube 100 Hektar oder so.
40 Hektar haben die.
Können
die
machen. Nee, bei Fiege meinte ich. Ja, und deswegen, also das ist halt natürlich, was das Bier angeht, was die Landschaft angeht, halt schon ein deutliches Improvement und ich freue mich sehr auf die Zeit halt auch einfach. Das ist halt auch so ein Ding. Ich habe halt gemerkt, ich möchte noch ganz viel mehr über Bier lernen. Also ich meine, es werden sich vielleicht die einen oder anderen fragen, hä, warum, der weiß doch schon ein bisschen was, aber es reicht halt nicht. Ich will noch mehr und da erhoffe ich mir natürlich halt auch in der Ausbildung einfach nochmal ein bisschen Input zu kriegen und ich meine, bei wem wird's besser klappen als beim David Hertel, der halt irgendwie Deutschlands jüngster Biersommelier, Braumeister, Weinsommelier sogar, was ich nicht wusste, ist und ja, schon mein, natürlich geil.
Würde ich aber auch sagen, also du konntest ja, glaube ich, nichts Besseres raussuchen. Hat mich auch gefreut, dass das geklappt hat. Der David Hertel ist ja so ein verrückter Kerl, aber du kommst da in ein Familienunternehmen gleichzeitig. Genau. Der macht halt einfach saubere, schöne, klassische Bierstile, die da unten hingehören. Aber er treibt es halt
auch natürlich mal
auch mit einem Jägermeister-Bock oder so, keine Ahnung, auf die Spitze und rastet mal so ein bisschen aus, so wie er halt an so einem Bierstand auch quasi ausflippt. er hat ja immer die Leute in seinem Bann, wenn er auf irgendeiner Messe oder so unterwegs ist. Und das ist halt das Schöne, der lebt dafür. Ich glaube, der zieht dich da richtig gut mit, auch wenn du mal vielleicht keinen Bock hast. Weil es ist eine Ausbildung einfach so, da kommen auch Tage, wo du einfach sagst so, ne. Aber da hast du, glaube ich, einen echt guten Chef abgegriffen. Ey. Ist schon
cool. Der Dave war ja da beim Probearbeiten und da haben wir uns in Bamberg getroffen und haben uns ein bisschen drüber unterhalten. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ich meine, Rampensau trifft Rampensau, ne? Das ist einfach so. Das wird funktionieren, echt. Wirklich.
Ja.
Da bin ich echt fest davon überzeugt. Also.
Genau, also wie Daniel schon sagte, ich war halt eine Woche ja unten, das haben vielleicht auch die einen oder anderen irgendwie bei Facebook gesehen und habe dann ein bisschen in der Brauerei mitgeholfen, auch in der neuen Brauerei mitgebraut in Schneid, wo halt auch ein Teil der Produktion dann laufen wird und es ist halt schon geil, irgendwie ein ganz altes Sudhaus, 40 Hektar, also auch schon relativ groß, mit Kupferkühlschiff, alles manuell, keine Automatik, Dekoktionsmaischverfahren. Wie gesagt, allein dieses Kühlschiff, wenn man das sieht, dann, also, wenn da nicht in einem Hobbybrauer das Herz aufgeht, dann weiß ich auch nicht, dann hat man sich vielleicht das falsche Hobby ausgesucht.
Kühlschiff. Oxidation.
Ja, genau. Guter Punkt. Guter
so, Punkt. So, beim Thema, ja. Wir schweifen die ganze Zeit so drumrum, ne? So, nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall wird das jetzt eine richtig coole Zeit und ich freue mich auch sehr drauf, das Kapitel Bochum dann erstmal wieder abzuschließen und halt einfach auch eine Ausbildung dann so wirklich in dem Bereich zu haben. Ich glaube, die wird mir später noch sehr oft weiterhelfen in meiner beruflichen Zukunft und halt mir selber halt auch nochmal so ein Stück weit irgendwas geben einfach, ne? Und cool. Ja, Berufsschule in Kulmbach, wird glaube ich, eine coole Zeit. Und in dem Zuge wollte ich auch mal ganz kurz fragen, wer von unseren Zuhörern denn eigentlich aus der Nähe kommt, weil ich meine, ich fange da ja so ein bisschen von vorn an. Ich meine, der Daniel ist ja da, aber ja gut, auch der will ja mal vielleicht seine Ruhe vor dem Quake-Typen haben und hat vielleicht Angst, dass da mal eine Quake bei ihm in den Gärtank reinfällt.
Die haften doch bei dir am Körper, du darfst nicht mal meinen Brauraum
betreten. In den Haaren, in so genau, einer Locke, da hängt bestimmt noch so ein Flake drin.
Und vielleicht gibt es ja auch irgendwie den einen oder anderen Stammtisch. Ich meine, du hast erzählt, in Bamberg gibt es einen, oder Daniel?
Ja, der war vor kurzem, ja, konnte ich leider nicht teilnehmen, habe ich echt verpennt. Oder was heißt, zu viel zu tun gehabt wieder, das war am Samstag. Mhm. Und da gibt es einen, ja, und ansonsten, ja. Es gibt genug Bierleute, die wir hier ab und zu mal treffen und dann geht man vor das Schlenkerl und haut sich eine Stehseite rein.
War, so. Also das war auch einfach, also wirklich ganz große Empfehlung an alle. Ja. Geht ins Schlenkerl, holt euch ein scheiß Rauchbier und haltet die Fresse und genießt es.
Ja, echt. Boah,
es ist so geil.
Das ist eine Offenbarung, oder? Wenn du das mal vom Eichenfass getrunken hast, echt, das gibt nichts Besseres. Ey.
Es ist was ganz anderes als aus der Flasche. Also ich habe es einige Mal aus der Flasche getrunken und fand es am Anfang scheußlich vor 7 Jahren, aber hab's lieben gelernt und jetzt aus dem Holz fast ganz anderes Ding. Vergleichbar für mich wie Cask Ale, finde ich, so was Karbonisierung, Mundgefühl, Schaum angeht. Einfach nur top.
Cremig halt, ne? Einfach richtig
cremig. Ja. Genau. Also deswegen, meldet euch gerne irgendwie über den Podcast oder bei mir.
Aber du hast noch nicht gesagt, in welcher Region.
Genau, Schlüsselfeld.
Genau, wir sind von Kulmbach gerade gekommen, ne? Nicht, dass sie in Kulmbach, die sich jemand meldet. Schlüsselfeld ist die Brauerei, ne?
Genau, also die, Hertel ist halt in Schlüsselfeld. Die Brauerei, wo jetzt halt auch gebraut wird, ist ja die alte Gensthaler Brauerei, ist in Schneid. Ist in der Nähe von Bamberg, Vorheim, so die Ecke. Und ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere meldet. Ich meine, so sich ein bisschen connecten, einfach mit ein paar Leuten abhängen, Bier trinken und brauen, das geht halt immer. Und schreibt einfach.
Sehr cool, okay. Dave, ey. Du hast dich jetzt wieder so ein bisschen, du musstest dich so ein bisschen wieder neu sortieren, suchen, finden. Ja. Und das war auch so ein bisschen Grund, ne, dass wir hier mal ein kleines Päuschen einlegen mussten.
Sowas kostet ja auch halt einfach unheimlich viel Kraft, Zeit, ne? Dann, wie gesagt,
Du dich halt auch auf nichts anderes konzentrieren, das ist ja so, ne? Du bist dann zum Probearbeiten und musst hier und das organisieren und hast dann vielleicht auch einfach den Kopf nicht dafür.
Ja. Es gab halt natürlich auch noch andere Optionen tatsächlich, in Holland zum Beispiel bei einer Sauerbierbrauerei, aber da habe ich halt auch gesagt, lieber erstmal halt die Ausbildung machen und wer weiß, was in 5 Jahren ist, so nach dem Motto, ne?
Habe ich ja auch gesagt, ne? Lieber
den Zettel hast, ne? Den eben, kannst du vorzeigen. Ne, ich glaube, dass du auch international gesehen, als wenn du dich irgendwo anders hin mal orientieren solltest, mit einer deutschen Ausbildung als Brauer und Melzer, ich glaube, da bist du auch in England gern gesehen oder in den USA oder was weiß ich wo.
Richtig.
Und ein Hertel kennt man halt auch langsam so ein bisschen, ne? Das ist, schon Aushängeschild.
Wer sagt, Rampensau trifft Rampensau, wobei wir vom Typ her auch wieder unterschiedlich sind, aber ich habe mich auch super gut mit ihm die ganze Zeit verstanden, auch vorher schon. Ich kannte den David Hertel ja auch schon von vor 3 Jahren, da habe ich mal für ein Wochenende auf dem Brauereihof gepennt, das war super cool und habe mich da halt einfach, obwohl die mich nicht kannten, direkt als Teil der Familie gefühlt und das ist das, was du ja auch vorhin angesprochen hast, Paul, dieses Familiäre. Wir werden da jeden Tag von der Mutti Froni super verpflegt, die kocht jeden Tag frisch. Und das ist halt, dann sitzt du mit allem Mann zusammen, Papa, Mutti, David, mit Sohnemann und manche halt auch noch die Frau vom David und die ganzen Brauer und alle, die halt einfach mithelfen. Das ist saugeil und das macht halt einfach Spaß, dann halt da zu sein. Es fühlt sich sehr gut an und ich freue mich sehr auf die Zeit auf jeden Fall. Und wenn ihr mal ein Quake-Fake-Lager, kleiner Werbeblock an der Stelle ausprobieren wollt, der Carsten, mein zukünftiger Kollege und ja auch Vorgesetzter tatsächlich, der ist ja jetzt bald
Vorgesetzter.
Naja, also sagen wir es mal so,
von der Hackordnung,
ne? Er ist jetzt bald halt Geselle und deswegen, er hat jetzt sein Fake-Lager mit der Voss, haben die das tatsächlich gebraut.
Mit der Voss, ich hatte noch gesehen, dass der Bernd irgendwie gefragt hatte, aber dann habe ich nicht weitergelesen, sind mir irgendwie die Augen zugefallen.
Ich habe natürlich habe ich die Hefe geerntet.
Ah, Voss ist es. Ja gut, aber ich glaube...
Also ich hatte mal einen Maibock mit der Voss gemacht.
Genau. Beim Maibock kann ich es mir noch ein bisschen mehr vorstellen. Ich bin gespannt. Das muss ich mir unbedingt besorgen. Mhm. Also da bin ich echt...
Ich habe es gezwickelt.
Ganz ehrlich, bin ein bisschen skeptisch, aber ich bin gespannt.
Also ich habe es gezwickelt. Ich fand es vom Zwickelhahn auch, ehrlich gesagt, eher wie so ein Pale Ale tatsächlich. Ja. Und das sag ich als Quake-Jünger, ne? Also ich meine, das hat schon was irgendwie zu bedeuten.
Ich sag nichts dazu. Ihr kennt meine Meinung.
Aber ich glaube, jetzt nochmal
nach. Also Daniel würde ja eigentlich sagen, das schmeckt 100% wie ein Lager.
Ne? Ja, genau.
Du hast schön kalt vergoren, das ist so genau. Clean wie ein...
Clean sind sie, absolut. Absolut. Obwohl, du hast mir mal, ne, Paul, du hast mir mal eins geschickt, ich glaube, das war mit der Lutra, oder?
Lutra und ich habe dir das mit der Crispy geschickt.
Die Lutra macht die Mandarinennote, ne?
Genau.
Ja, genau. Das fand ich erstaunlich. Du hast mir zwei Flaschen geschickt. Es hatte die Mandarinennote und dann irgendwann war die weg und dann war das so brutal clean, das Bier.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem vom Mundgefühl, Aromaprofil, es ist trotzdem kein...
Genau. Also clean
ist es halt einfach nicht.
Ich hatte ja jetzt auch nochmal mit der Lutra ein Pale Ale gemacht und ich hab's viel zu früh getrunken, beziehungsweise habe ich den Fehler gemacht, dass ich das mit zum Brauonkel genommen habe nach Gladenbach.
Ganz liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße, aber der hat mir, glaube ich, das ganze Fass zusammen getrunken. Und ich habe danach noch mal ein, zwei Flaschen aufgemacht, viel, viel später. Und da war wieder dieser Effekt. Also wenn jemand mit der Lutra versucht, eine cleane Sache zu machen, das geht eben nicht in kurzer Zeit, sondern die braucht ihre Zeit, die braucht ihre paar Wochen, Monate, würde ich fast schon sagen, so 2-3 Monate mal locker und dann ist die wirklich clean. Ob das dann einen Lagercharakter hat, das kann man dann ein bisschen selber entscheiden, aber man kriegt auf jeden Fall dieses cleane Hefeprofil, dass die eigentlich nicht da ist.
Der Tommy hat auch heute in der Gruppe geschrieben, er hat Fake-Lager, glaube ich, und es hat ein bisschen Ethylacetat. Ja,
das habe ich bei probiert,
38 das Bier. Grad vergoren, okay.
Das fand ich echt gut. Aber ganz ehrlich, ich habe das Bier probiert, das hatte richtig so eine Art, für mich hat das nach Nagellack entfernt und Kunststoff. Also wirklich so Kunststoff, so Plastik einfach, so geschmolzenes Plastik schon fast gerochen und geschmeckt halt auch. Es war im Aroma nicht so prominent, im Geschmack deutlich. Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass es eine Infektion ist beim Trocknen. Also deswegen dieses
Trocknen. Also ich glaube auch, das liegt nicht am Prozess. Das hört sich an, als wenn da sich noch was eingeschlichen hat.
Ja. Also nicht, um jemanden Angst zu machen, dass Trocknen irgendwie immer eine Infektion einfängt, aber das kann halt immer passieren. Das ist es halt.
Naja, wenn du mit Hefe da arbeitest, wenn du die Hefe erntest, das kann ja da schon passiert sein. Das muss ja nicht unbedingt beim Trocknen sein, das kann ja schon beim Ernten passieren. Da muss man halt einfach aufpassen.
Aber es ist schon krass, wie man sich das so überlegt, wie die das ursprünglich gemacht haben, ne? Diese Ringe da in die Hefe reingetaucht und rausgezogen und dann
Aber ganz ehrlich, haben sich vielleicht auch einfach nicht diesen Kopf gemacht. Ja, die wollten ihre Bierchen mit 12-13% haben, das innerhalb von einer Woche, wenn die nächste Feier ansteht. Und da haben die sich halt nicht so einen Kopf gemacht, ob das ein bisschen nach Klebstoff schmeckt.
Ja, genau. Und die haben das auch noch kein Fehlerungsseminar besucht. Ne? Also.
Genau. Dann platzt ja eh so ein Knoten, den du nie wieder zusammen.
Die rote Pille, wie der Bandemer sagt. Ja. Oh, scheiße, Phrasenschwein.
Ja.
Das ist ja nie wieder rückgängig gemacht, so ein
Fehlerung. Oder wie bei How I Met Your Mother. Kennt ihr die Folge? Kennt ihr How I Met Your Mother? Ja, ne?
Ja, klar.
Die Folge, wo die sich gegenseitig mal die ganzen Dinge sagen, die eigentlich scheiße an dem anderen finden. Und dann dieser Spiegel, der zerbricht, dieser Soundeffekt.
Ja. Das ist das. Das ist halt auch nie wieder weg. Ja, das ist schwierig.
Okay.
Aber ich find's cool. Also Fehlerum kommen wir gleich auch nochmal zu. Können wir auch nochmal sagen, was du da immer so machst, Daniel. Deswegen.
Ja, da willst du vielleicht einfach mal ein bisschen. Das ist doch jetzt eigentlich.
Also du machst ja Fehlerum Seminare. Du bist ja mega aktiv unterwegs und hast ja jetzt auch einen großen Teil der Brausportgruppe kennengelernt in Mainz und hast die ja so ein bisschen bekehrt und hast denen gezeigt, was nicht so gut ist und was gut ist.
Ja, über meine Seite halt ungespundet, ne? Oder ungespundet.de habe ich ja schon mal vorgestellt bei euch im
Die packen wir auch wieder in die Shownotes, genau.
Genau. Also wenn mich jemand bucht, ein Verein oder so, jetzt eben wie die Brausportgruppe, dann komme ich da auf Geheiß hin und halte da ein Fehlerum-Seminar. Das war echt eine Kühnkunst-Rosen, ganz, ganz tolle Location.
Mega, ne?
Ja, und vor allem auch die Leute halt mega interessiert. Es hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, das ist auch sehr gut angekommen, glaube ich, das Seminar.
Also ich habe ja das Feedback auch so ein bisschen mitgekriegt und die waren total begeistert. An dem Abend ging das noch los oder an dem Tag noch, haben die schon geschrieben, krass, hier werden so einem die Augen geöffnet und das ist dieser Geschmack und so weiter und jetzt kann ich das ein bisschen fassen und greifen.
Ja, wir haben da 12 Aromen durchgekostet, waren 30 Leute, große Gruppe, meine Frau war auch mit dabei zum Helfen. Wie gesagt, das ist, für mich ist das eigentlich ein Muss-Seminar. Also wenn man Bier macht oder Bier verstehen will, dann sollte man zumindest mal einen Fehlerum im Seminar besucht haben. Weil viele sagen halt immer, ja, das Bier schmeckt scheiße, aber können sie nicht kategorisieren. Und das hilft ja auch keinem weiter, wenn ich nicht weiß, was es für ein Fehlaroma ist, um mein Bier auch besser zu machen. Ne?
Genau, du wirst es nie abstellen können.
Ja, richtig.
Also wenn du es nicht eingrenzen kannst oder bezeichnen kannst, was es ist, dann kannst du da auch nie nach der Ursache suchen. Das ist genau das Problem.
Ja, ja, aber es ist jetzt, ist schon eher noch so Hobby-Sache. Also ich mache das, biete es halt ab und zu mal an, weil mir es auch persönlich Spaß macht, den Leuten sowas beizubringen. Und das nächste Mal, ja, vielleicht wieder im September irgendwann mal in Bamberg oder so, werde ich mal wieder eins anbieten. Je nachdem, wie ich Lust und Zeit habe auch. Ja. Genau, ja, cool. Und jetzt bin ich gerade am Entwickeln, weil es gibt ja nicht nur Fehlaromen im Bier, sondern es gibt ja auch Gutaromen, zum Beispiel Isoamylacetat etc. Und da bin ich gerade dabei, ein Gutaromen-Seminar auch mit 12 Aromen anzubieten. Ja, also Wenn Vereine gerade zuhören oder so, genau, ich war auch schon in der Schweiz.
Das gebe ich direkt wieder in die Brausportgruppe, wenn du das noch nicht
gemacht hast. Ja, die wissen das ja schon.
Die wissen es schon, okay.
Die haben gleich gesagt, ist sofort gebucht.
Ja, das ist halt auch das Schöne. Wir haben uns ja auch lang finden müssen, beziehungsweise haben uns das Gericht stand uns ja lange im Weg, dass wir da als Verein uns gründen können, als Hobbybrauverein. Und jetzt mit einer geregelten Vereinskasse kannst du halt auch sowas einfach schön buchen, musst da nicht irgendwie das Geld erst einsammeln, so ungefähr, sondern kannst einfach sagen, hier, pass auf, das ist da, wollen wir das machen. Wenn die meisten sagen, es passt, und das sagen die meisten, genauso wie du es gesagt hast, das bringt dich einfach nur voran, das sagt dir jeder, der es mal gemacht hat.
Aber es ist halt wirklich so, danach gibt es kein Zurück mehr, ne? Vor allem, für mich war das geil. Ja auch damals, ich habe ja auch mal ein Fehlaromen-Seminar besucht und für mich war halt der Augenöffner Diacetyl, das war so. Vorher etliche Brauereien hier auch im Bamberger Umkreis gehabt, die Biere, die mochte ich. Und dann auf einmal Diacetyl so, boah, scheiße, kann ich nicht mehr. Ich kann Diacetyl nicht mehr trinken, wirklich. So, das Einzige, wo ich es richtig gern mag, ist von Tankbier Pilsner Urquell. Da finde ich es einfach, da passt es einfach perfekt, ist gut eingebunden. Aber ansonsten, vor allem wenn es ein Fehler ist, dann schaltet der Kopf um und dann.
Ja gut, du bist da ja nochmal ganz, ganz anders geprägt durch dein Judging. Da ist es natürlich dann auch immer nicht ganz so leicht, glaube ich, den Hebel immer umzulegen. Aber Diacetyl ist bei mir auch so eine Geschichte. Ich bin froh, dass ich das auch in einem Fehlerum-Seminar hatte, weil ich eine sehr, sehr hohe Schwelle habe. Also ich merke es selber halt nicht und gebe das manchmal Dave oder auch dir habe ich ja schon Bier gegeben.
Ja, ja,
genau. Also
das war die Diacetyl-Bombe.
Das war ja echt. Ja, Diacetyl. Ich so, was? So leicht schmecke ich es auch. Ich habe da wirklich eine krasse Schwelle. Aber was ich zum Beispiel relativ krass schmecke, ist DMS. Das ist was für mich, da reagiere ich total allergisch drauf. Also so Gemüse im weitesten Sinne, um das noch aufzuklären, dieses Sellerieartige,
ist fies, ey.
Da bin ich komplett raus. Das ist echt schlimm.
Du bist ja, ne, das ist ja so, viele Menschen sind ja auch blind auf Fehlaromen. Ne? Mhm. Ein ganz schwieriges Fehlaroma finde auch ich, wenn es kategorisiert werden soll und du sollst es rausschmecken, ist ja Oxidation. Oxidation ist wirklich ein schwieriges.
Das muss man dann nachher noch dazu, weil ich finde das so,
es,
ich
finde so das auch ganz, ganz schwierig.
Genau, du kannst nicht sagen, das ist Oxidation. Ne?
Genau.
Das ist das Schwierige, ja.
Und wenn du Oxidation in einem Fehlaroma hast, in einem Fehlaromen-Seminar, dann ist es ja Pappe, ne? Aber es kann ja auch sherryartig sein, etc. Und dieses Pappe ist ja nur in so einem hellen Bier, was total flach ist, präsent. Ne? Genau. Wenn du da jetzt schon wieder andere Malze drin hast, dünklere Malze, vielleicht noch ein bisschen Hopfen, warum man dann.
Genau, ein IPA zum Beispiel, das oxidiert ja ganz anders.
Genau, ja. Und das ist, da muss man sich auch, das war auch für mich ganz spannend, das muss man sich antrainieren, Oxidation zum Beispiel. Ne? Das kann sehr, sehr viele Gesichter haben.
Ja, da erinnere ich mich auch noch.
In dem Zusammenhang mit dem Thema so ein Fehlaromen-Seminar beim Daniel oder bei anderen Kollegen, die das machen, auf jeden Fall mal gucken, ob das möglich ist, ob man sich da mal ein Ticket irgendwo holen kann. Vielleicht seid ihr auch in einem Verein, dann einfach mal anfragen. Du bist ja auch extra nach Mainz gereist dafür. Also du bist ja nicht irgendwie an einen Ort gebunden, sondern du kommst dann mit Sack und Pack vorbei und machst das Ding. Leute waren begeistert. War echt cool, glaube ich. Ich wäre auch gern da gewesen.
Ja, Tommy war ja da.
Ja, Tommy war da, aber mein Thema war ja, dass,
ja, genau.
dass ich halt noch Nachwuchs gekriegt habe. Ne? Das war der, ist der zweite Grund, warum wir hier so ein bisschen die Show auf Eis gelegt haben für ein paar Wochen. Es hat sich halt auch so ein bisschen rausgezögert. Der Kleine hat sich wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen. Alle haben gefragt, ja, der Daniel auch, ja, kommst vielleicht wenigstens kurz nach Mainz auf ein Bierchen oder so, dass man sich mal sieht. Wäre auch cool gewesen, aber es war halt genau, ja, er hat sich den 1. Mai dann rausgesucht. Der kleine Mann hat er natürlich clever gemacht, ne?
Ja, mit Elternzeit, ne? Da ja, weißt ja. du, ne? Wenn er am 1. geboren ist, dann, wie ist es nochmal, dann ist die Hälfte von dem Monat oder der Monat zählt dann nicht oder so irgendwie, ne?
Der zählt nicht und genau. Dann kriegst du ja auch, wenn er einen Tag vorher geboren worden wäre, hättest du noch das Kindergeld gekriegt und nur so Späße. Ja. Ja, ja, dann hat er sich ja am Sonntag auch noch rausgesucht, wäre am Montag gekommen, hätte ich noch einen Tag Urlaub gekriegt und nur so Zeug. Also er hat es halt genau so gemacht, dass ich einfach überhaupt nichts da noch irgendwie rausholen kann. Aber alle gesund und munter, das ist eigentlich das Wichtigste, deswegen alles gut. Und ja, Dave, du hast es jetzt gerade im Glas, ja. Es ist ja rausgekommen, ich weiß gar nicht mehr, bei der letzten Folge habe ich davon erzählt, dass ich es gebraut
genau.
habe. Ich weiß es gar nicht mehr, wie lange es jetzt schon
her ist. Bei der vorletzten Folge tatsächlich,
haben wir eine
Special-Folge gemacht.
Genau, und jetzt ist es rausgekommen. Und ja, es haben schon einige Leute getrunken. Ich bin natürlich auch immer, ich bin ja dann wirklich so einer, das muss ich ja zugeben, ich gucke ja natürlich auch bei Untappd und ich reg mich auch auf. Aber ich freu mich natürlich auch.
Ich kann mir das schon richtig vorstellen, ey.
Genau, aber ja, was sagst du? Du hast jetzt das erste Mal ein Glas, oder?
Ja, also zumindest das Kommerzielle. Mhm. Finde ich richtig scheiße, ne?
Beim Meiningers Craft Beer Award an der Abendveranstaltung habe ich den Michael Lemke kennengelernt. Der hat ja mit dir das eingebraut, ne? Das habe ich ja im Podcast
Braumeister
genau. bei Wir haben uns drüber unterhalten und der war auch echt angetan von dir, auch von deinem Know-how und so, was du hast. Also, ja.
Die waren. Das war halt witzig.
Paul ist ja auch geil.
Paul ist geil. Das muss man ja auch noch dazu sagen, aber nein. Das Coole war, wo er so ein bisschen geguckt hat, aber das ist halt mein Spleen für Edelstahl und Tree Clamp-Scheiß.
Schaugläser.
Schaugläser habe ich mich natürlich gefreut und habe auch gesagt, hier, wo ist denn hier das nächste Schauglas? Wo sehe ich denn jetzt mal, wo das Bier fließt? Ne? Da hat er sich schon kaputt gelacht, aber das ist ja nochmal ein Ticken größer als Kühnkunst Rosen, dort haben wir auch schon gebraut, Dave, aber dort hast du natürlich solche Panels, wo du dann verschiedene Butterfly Valves, Scheibenventile hast und dann gehst du halt irgendwelche Wege lang. Ne?
Sei es ja, das war bei Spitalia genau so.
Und dann hat er mir das so gezeigt und dann habe ich gesagt, okay, das und das und dann hatte ich es relativ schnell verstanden, wo jetzt hier was wie passiert und er so, ja.
so, krass. Okay. Völlig überrascht.
Ja, und bei dir ging es gleich im Kopf, wie kann ich das in meiner kleinen Anlage umsetzen?
Ne? Ich hab gleich ein Foto gemacht und habe gesagt, guck mal, Linda, ey, das wäre doch geil im Keller. Also meine Frau war natürlich dabei. Das wäre doch geil im Keller. Dann hättest du so eine zentrale Stelle, wo du dann alle Leitungen zusammenkommen. Und sie so, ja, welche Leitung? Cool fand ich halt auch in so einer Brauerei hast du halt einfach neben Wasser, ne, einen Wasserschlauch überall natürlich zum Saubermachen, hast du auch überall CO2. Du hast überall so kleinen CO2-Hand, das ist so geil.
Mega.
Das hat schon echt Spaß gemacht.
Genau. Das macht es wirklich leichter.
Ja. Jetzt ist das Bier bei Berlo sogar schon ausverkauft, habe ich gesehen.
Also echt?
Die Seite gibt es schon nicht mehr. Gibt es jetzt noch im Craft Beer Shop, habe ich es gesehen. Und ansonsten so lokal habe ich es jetzt im Naiv gesehen in Frankfurt.
Und Tap?
Getränkehändler. Ja, genau, und Tap, die haben sich Fässer bestellt. Die sind cool. Da aber auch echt immer auf Zack. Also die sind da, die haben immer ganz coole, da waren wir doch auch, ne, weißt du noch?
Ja, das
hast es dir gut gegeben, Dave. Ja.
Du doch auch.
Ja, ey, ich wäre in Flörsheim nicht rausgegangen.
Ja, gut, okay, das...
Aber es ist doch immer so, wenn sich Hobbybrauer treffen, dann...
Eskalation.
Hashtag eskaliert eh. Wir trinken heute nur eins, komm.
Ja, genau.
Und dann
verquatschst du dich so krass und dann geht's halt los. Aber ist ja egal, hat ja auch Spaß gemacht, war doch schön.
Da haben wir doch irgendwie auch von Schwarze Rose irgend so ein New England IPA irgendwie getrunken.
Genau,
wie hieß denn das doch mal?
Ich weiß es auch nicht mehr, aber gut.
Und das war Sharks, ne?
Nee, Sharks ist Verdant.
Verdant. Ja. Achso, ja, stimmt.
Ich weiß auch nicht mehr, aber die machen so viele New England und IPAs und so weiter.
Das war aber geil, ey.
Nein, war cool. Und wie gesagt, die sind auf Zack, die haben ständig wechselnde Hähne und so ein Bier haben die sich natürlich geholt.
Ja, soll ich jetzt mal ernsthaft was zu dem Bier sagen? Oder?
Ja, wäre schön, wenn du irgendwann mal was raushaust.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich schon unterbrechen. Nein. Also
wie ist es denn oxidiert?
Nein. Doch, volle Kanne. Ich glaube tatsächlich, von dem Aroma, weil es hat was Süßes, es hat was Karamelliges, ich finde, da könnte man, das ist nämlich auch so ein Ding, manchmal verwechselt man Oxidation ja auch mit anderen Aromen, die halt einfach wirklich von anderen Zutaten kommen, wie zum Beispiel Malzen. Manchmal macht die Hefe halt auch ein crazy Aroma, wo du denkst, so, das ist irgendwie seltsam, aber ich finde, da kommt auch tatsächlich die Erdnuss wirklich ganz dezent raus. Es ist deutlich dezenter als deins. Deins war ja wirklich so, ich hau dir jetzt auf die Fresse, und das ist halt so, ach ja, ein bisschen spielen.
Ja, naja, das Ding ist, wir mussten das Rezept ja ein bisschen umschreiben. Wir haben eigentlich alles im Heißbereich gegeben, spätestens im Whirlpool.
Ja. Und da geht natürlich viel Aroma wahrscheinlich verloren. Da geht
erstens ein bisschen mehr verloren, und zweitens kannst du es dann halt nicht mehr so nachregeln. Ne? Ich habe dann natürlich gesagt, okay, das ist mir zu wenig. Durch die
Hopgun am besten.
Dann gebe ich nochmal, genau, ja, dann gebe ich nochmal was drauf. Aber das geht in dem Fall halt nicht so easy. Aber ja. Ist also schwierig, ein ganz schwieriges Rezept so umzusetzen.
Ich finde es aber trotzdem. Hä?
Da fällt mir gerade ein, hast du das in schwarze Dosen abgefüllt?
Ja, hatte er. Schwarze Dose, gelbes Label.
Hattest du mir da zwei davon geschickt? Also eins habe ich getrunken, das weiß ich noch, da habe ich dir Feedback gegeben, und eine Dose habe ich noch.
Ich habe auch noch eine Dose. Also wenn du die jetzt, noch findest, dann hole ich die jetzt auch raus.
Ja, okay, warte mal, ich komme gleich wieder.
Oh Mann, ernsthaft?
Ich habe auch noch eine Dose die ganze Zeit im Kühlschrank und überlege die ganze Zeit, wann ich die trinke. Von dem Original-Ding. Aber ich weiß nicht, ich gehe mal gucken, aber ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ey, das habe ich in die Dose abgefüllt.
Aber das wäre doch jetzt mal die Probe aufs Exempel. Zeig mal die Dose.
Ja, das ist sie. Das ist dies von
Paul. WL2, das ist aber nicht das Kendall dann. Ist das das Westin? Oh
nee, das ist es nicht. Das ist das
Westin, ne?
Das ist ein. Das müsste ein West Coast IPA.
Okay, aber das ist ja schon uralt, ne? Also das ist bestimmt oxidiert.
Ja, dann los, komm. Dann ziehst du ja.
Komm. Lass
aber knacken, hier. Ey.
Geil, genau, das ist es. Ja, Mann, das habe ich. Ich weiß noch, wie du das letztes Jahr vorbeigebracht hast, wo wir das Tasting hatten, ne, von mit Hopfen sei Dank. Und ich weiß noch, dass du dann irgendwie, dann haben wir dann noch deinen Dings gefeiert, und dann habe ich nämlich auch noch mal eins getrunken. Das war so geil. Also ich fand das super. Ich möchte jetzt mal ganz kurz noch mal sagen, ich finde, es ist halt deutlich dezenter.
Das kommerzielle. Das ist immer noch so gut im Geruch.
Geil. Du hast auch einen ganz anderen Schaum tatsächlich. Dein Schaum ist auch viel dunkler.
Ja, meiner ist ein bisschen, so, ja genau, so cremefarbene.
Krass, okay. Und ich finde, das ist echt super gut trinkbar. Das hat eine extrem hohe Drinkability. Ja. Also das ist wirklich so, ich finde, das hat noch die Essenz deines Bieres, aber in deutlich trinkbarer. Würde ich mich für eine Version entscheiden, würde ich wahrscheinlich trotzdem deine nehmen, weil ich mag ja das Extreme einfach ganz gerne.
Aber, das ursprüngliche war halt so eine Dose, und dann war ich aber echt satt. Das ist so ein Bier, was du halt wie einen Kuchen schneiden kannst, ne?
Ja, das kannst das du ist, schon in Mengen trinken tatsächlich
also,
hier.
Ich muss sagen, genau, also ich finde bei der Berlo-Variante jetzt ist es so, dass die überwiegende Meinung ist, du kannst davon mehrere trinken, obwohl das so eine krasse Zutatenzusammenstellung ist.
Safe.
Aber ich habe es ja auch bei Störtebeker erlebt, als ich dort ausgeschenkt habe und auch vorher schon, das hat so ein bisschen polarisiert. Also manche haben das so gesagt, wie ihr, Fett ist mir zu viel, also ein Glas reicht. Und also manche haben sich also halt eins nach dem anderen geholt.
Genau. Ich wäre jetzt nämlich auch eher eins nach dem anderen also, tatsächlich.
Und ich muss sagen, ich habe es jetzt wirklich im Glas. Ist immer noch geil. Ohne Mist, ich hatte so ein bisschen Angst. Ist jetzt wirklich die letzte Variante von dem Original von Störtebeker, was ich da mitgebracht hatte. Deutlich mehr Erdnuss und viel weniger Ahorn, viel weniger Vanille, weniger süß. Ja, das tut es, glaube ich, ganz gut.
Ja, aber ich finde, hier ist das halt einfach gut eingebunden. Ich finde, die Erdnuss, die springt einen an, aber du hast halt auch trotzdem die anderen Aromen halt. Es ist wirklich sehr ein sehr ausgewogenes Bier. Ja? Daniel, wie ist das West Coast IP? Das sah jetzt gerade nicht so gut aus.
Nee, schau es dir an. Es ist noch hell. Also, okay, krass. Und ich muss echt gerade, also die fruchtigen Aromen sind noch da, haben nachgelassen. Es ist ein Tick oxidiert, aber wirklich nur minimal. Und es ist wirklich noch eigentlich frisch. Muss ich echt sagen. Also wie füllst du deine Dosen ab? Fühlst du dich vorher mit CO2 irgendwo oder?
Ich nicht mit Gegendruck. Ich fülle quasi von unten mit CO2, spüle ich aus. Dann fülle ich auch von unten. Dann fülle ich wirklich bis Oberkante Unterlippe und drücke dann den Deckel drauf. Und,
krass, also das ist wirklich, das was ist ja ich, schon, wann hast du mir das geschickt? Vor 2 Jahren oder so? Oder?
Na, das müsste 2020 gewesen sein. Ne? Das war für, das war, glaube ich, für den
Wettbewerb. Für Meisner Friends.
Bei Meisner Friends.
Das war aber ein Jahr. Ein Jahr war eigentlich, war das.
Und das ist ja. Naja, das war letztes Jahr im Mai, war, glaube ich, der Wettbewerb. Und ich habe
genau, das ist im März Anfang oder Februar, ne? Jahres,
genau, also ein Jahr ist es auf jeden Fall alt.
Es ist auch noch so, du erkennst den Bierstil West Coast IPA noch
dran. Den Bierstil. Also
du hast dann richtig geil, so ey. Diese harzigen Aromen und es ist knackig bitter und ja, richtig geil trocken. Also passt.
Perfekt. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz, weil es mir, weil das brennt mir so ein bisschen, cool, dass du es jetzt rausholst. Das brennt mir so ein bisschen auf der Seele. Das Feedback nach der Verkostung bei dem Wettbewerb war, Zwiebel, Dill, die Farbe war auch falsch, also das war irgendwas so Mahagoni oder sowas in der Richtung. Da hatte ich das auch so abgegeben, das ist echt krass, ne? Also da muss ich echt sagen, da habe ich irgendein anderes Bier bewertet bekommen oder die Auswertungsbogen von irgendeinem anderen Bier, da hat irgendwas nicht hingehauen. Da war ich echt auch ein bisschen enttäuscht von der Organisation, muss ich so ein bisschen sagen. Deswegen schön, dass du das jetzt nach anderthalb oder nach einem Jahr rausholst und es ist immer noch ja irgendwie wenigstens ein bisschen goldgelb oder so, würde ich es jetzt beschreiben.
Ja, echt. Sehr cool. Das Einzige, was ich jetzt kritisieren würde, ist ein bisschen der Schaum. Der ist nicht so ganz so stabil.
Ja, das sehe ich auch. Ja.
Es ist leicht opak. Ich habe so ganz kleine, siehst du das? So
schwarze
Flocken bei euch drin.
Das ist wahrscheinlich also von der Hefe Hopfen wahrscheinlich.
Oder Hopfen. Oder Hopfen, Hefe, ja, könnte sein. Genau.
Und ja, aber ein tolles Mundgefühl. Also das ist ein richtig klassisches West Coast IPA.
Boah, Paul, weißt du, was bei deinem Brown Ale, weißt du, was richtig geil wäre? Also in der Version auch tatsächlich, das schön aus, also wirklich mit einer Biergun. Mit einer Biermaschine, meine ich, sorry. Mit so einer Handpumpe. Wirklich
so, Cast Ale. Genau, also das könnte ich mir in dem Fall auch sehr gut vorstellen.
Boah, das wird so geil. Das
sind die mit dem geschwungenen Hals, ne, die es in England gibt. Ne, das ist mit Luftpumpe, glaube ich. Ne, die
werden
mit Luft rausgedrückt.
Ne? Mit Luft, genau. Und ein guter Freund von mir, der Robin Vandenberg, ganz liebe Grüße auch. Von dem werde ich auch vielleicht heute noch ein Bier aufmachen, vielleicht aber auch erst nächste Folge. Der hat sich jetzt so eine gegönnt und da werde ich jetzt auch noch mal bald irgendwie mal zum Vorkosten halt auch vorbeifahren. Freue ich mich schon sehr drauf. Also der hat halt auch ein Best Bit, den Ordinary Bitter sogar gebraucht, bisschen weniger Stammwürze, voll geil, ey. Und das ist dann schön aus dem Cast, 13 Grad, lass gehen, ey.
So Leute, wir haben jetzt ja schon gute 45 Minuten vorgeblänkelt, das geht so schnell.
Aber du hast schon wieder was vergessen, Paul.
Was habe ich denn
Brautag.
Vergessen? Ach ja, genau, also ich habe noch zwei Sachen auf jeden Fall. Erstmal ganz kurz, ich habe nämlich hier für euch im Glas von Kalters Gebräu.
Nee, Paul. Nee.
Doch, das muss jetzt mal so gehen, weil wir haben wirklich sehr, sehr viel zugeschickt bekommen. Also ich auf jeden Fall. Und ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, was für den Podcast war und was nur für mich ist und was ich dann irgendwie mal, wo ich ein Feedback geben sollte. Deswegen wollten wir das jetzt mal so ein bisschen aufholen, Dave. Und du kannst es ja auch noch mal nachtrinken. Ist ja nicht schlimm.
Aber ich fände das mal schön, wenn wir ein Bier zusammen trinken würden,
ich Paul. Ich weiß, das kriegen wir auch noch mal hin.
Ich trinke das jetzt aus und hol das.
Ja, und ich fange einfach schon mal an, weil ich finde es echt abgefahren. Ich habe hier von Kalters, oder Kalters, ja, genau.
Ja, der Wingo Kalter heißt auf Facebook, glaube ich. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
Ja,
der also heißt
auf jeden Fall heißt er,
auf Facebook.
Ja, bei Instagram Kalters gibt sie auch. Und er hat mir hier 3 Flaschen geschickt oder uns 3 Flaschen geschickt, jeweils. Also vielen, vielen Dank dafür.
Mega coole Aktion auf jeden Fall.
Ich habe mir jetzt das erste aufgemacht mit einem Fragezeichen. Da steht erstes Fragezeichen Bier.
Welches hast du dir aufgemacht?
Ich glaube 5% soll das heißen hier. So hier. Erstes Fragezeichen.
Okay.
Genau. Und ich schmecke absolut Grapefruit. Das ist ein goldgelb farbenes Bier. Super, super klar. Also, ich weiß nicht, Daniel, du siehst es auch, ne?
Ja.
Super klar, wenig Schaum. Mag auch vielleicht an mir liegen, aber ja, ich weiß es nicht. Sehr, sehr spritzig karbonisiert, sehr schlank, finde ich es.
Wenn ich nochmal was zum Schaum sagen darf.
Ja.
Also zum Beispiel bei jetzt Wettbewerben wird der Schaum in solchen Gläsern fast gar nicht mehr bewertet. Das wird dann nochmal separat in der Stange eingeschenkt, weil komischerweise in diesen ja was was
Ist so ein
Teko-Gläsern etc.
Craftmaster jetzt,
Ja
ja,
genau,
genau.
Craftmaster, das genau, das habe ich auch, das Craftmaster One.
Ja.
Da ist die Schaumstabilität komischerweise irgendwie oft nicht gegeben und deswegen wird es
Okay.
separat nochmal in eine Stange eingeschenkt.
Genau, aber ich bin da jetzt eh nicht so, ja, ich bin jetzt nicht so der Schaumliebhaber, ich komme damit klar. Aber es natürlich, sieht schon immer schön aus, ne? Wenn man so eine kleine weiße Schaumkrone vielleicht auf so einem hellen Bierchen jetzt hat. Aber auf jeden Fall, im Geruch habe ich absolut genau.
Vor
Dave,
allen Dingen, also
ich
bei
habe gerade schon mal ein
mir,
bisschen angefangen. Hast du das auch gefunden?
ja,
Eins?
ich glaube, bei mir ist halt einfach die Beschriftung tatsächlich so ein bisschen abgegangen. Und was mir direkt auffällt, also da bin ich ja schon ein bisschen allergisch, also nein, ich habe jetzt nur schon so eine kleine Meinung zu dem Bier, ohne das getrunken zu haben. Der Flaschenhals ist sehr weit leer. Also da schon mal ein Tipp fürs nächste Mal, auf jeden Fall zwecks Oxidation einfach das Bier ein bisschen voller machen.
Aber kann ich, also
Okay,
ich
und
weiß es jetzt bei
relativ
mir nicht
wenig
mehr klar.
Kohlensäure. Es hat gar nicht
Nee,
geploppt.
es ist, ich habe es leise aufgemacht, weil ihr gerade gesprochen habt. Aber ich habe es eingeschenkt. Ich finde es relativ spritzig.
Also bei
Und
mir
es
war
hat
jetzt ein ganz leichtes Zischen tatsächlich.
so einen absoluten Grapefruit-Zitrus-Charakter. Ich würde sagen, es ist, also wir wissen ja nicht, was es ist. Ich würde sagen, es ist irgendwie so ein
Mango. Ich rieche
Pale.
richtig krass Mango.
Pale Ale weiß ich nicht mal so richtig, weil es so clean schmeckt. Also, ich weiß nicht, ob es
Aber
vielleicht ein.
oxidiert? Nee,
Nee, ist nicht
oxidiert finde ich
oxidiert.
nicht. Nee.
Also, die klassischen Anzeichen hat es überhaupt nicht.
Vielleicht
Ich
sogar auch
finde,
ganz bisschen, aber.
es ist. Ja, ich würde mich mal festlegen, dass es vielleicht ein. Irgendwie so ein. Entweder ist es Quake, so richtig. Hi! Daniels Frau kommt rein, die ist mit dabei. Ganz kurzer Auftritt.
Hendo.
Sehr schön. Ich würde sagen, es ist entweder eine krass, weil wir kriegen das ja immer wieder, damit wir auch so ein bisschen getestet werden, eine krass cleane Quake, oder ich würde sogar sagen, es ist eine Lagerhefe. Ich find's ziemlich clean, ziemlich straight, so
Ich finde,
vom Geschmack.
also
Mäßig.
erstmal, lass uns doch mal die Optik auch nochmal. Also wir haben erstmal 05er Bügelflaschen zugeschickt bekommen, ein Logo ist drauf, vorne kaltes Gebräu mit einem Diamanten, mit einem Schwert und ein paar so wie so Eisfrostkristalle oder so, die da halt auf dem Logo zu erkennen sind. Also die Zeit möchte ich mir nochmal ganz kurz nehmen, weil wenn
Ja, ich hatte
jemand
ja schon
halt
ein bisschen
sich.
angefangen, Dave, als du das Bier
Ach
geholt hast,
so,
aber
hast
alles
du das schon erzählt?
so ein bisschen, ja.
Okay. Ja, und also hast du auch erzählt, wie klar das Bier ist? Es ist sehr
Ja,
klar.
der Daniel durfte auch schon durchgucken.
Na, also
Mega krass, ja.
ist jetzt halt ein bisschen Kondensation auf meinem Glas, aber es ist schon ziemlich klar, muss ich sagen. Und ja, wirklich so richtig schöne Maracuja, Mango.
Spricht
Hast du
für
nicht.
Gegendruck abgefüllt, oder? Würde ich
Ich
sagen.
glaub nicht.
Ich weiß nicht, ist ein.
Ist das
Na,
Sediment?
es ist schon ganz schön Bodensatz. Ich glaube, ich gebe mir jetzt mal den
Das ist
Rest.
okay. Wir haben ja auch einen Brief bekommen tatsächlich vom Kalters. Hast du den da
Ja.
oder soll ich?
Oh, das ist Gegendruck abgefüllt, Leute, ohne Mist.
Oh, wow.
Also,
Krass
das ist
mit
jetzt wirklich
Bügelflaschen.
restlos eingeschenkt und es ist
Geil, ey, dann kann ich
kaum
das ja.
Trübung dazugekommen.
Ja,
Ich
dann
meine,
ist
bei,
das gut abgefüllt.
bei so einem hellen Bier, ne, in der Bügelverschlussflasche, wenn oben noch so ein Kopfraum ist von ein paar Zentimetern und solche hellen Malze und dann auch noch die Hopfenaromatik,
Das kann schief gehen. Das
das
kann
kann
sehr schnell
schief gehen. Und
schief
wenn das
gehen.
nicht Gegendruck abgefüllt ist und ordentlich durchgespült wurde, dann,
Ja,
ja, also.
aber das
Ja.
muss ich echt sagen. Also vielleicht ist es so ein Mühoxidier, vielleicht würde ich jetzt auch nicht schmecken. Es hat vielleicht
Nö.
so eine leichte Säure halt auch für Zunge, finde ich. Aber ich glaube nicht, dass
Deswegen
die
sage
auch.
ich, es hat was Grapefruitiges. Hast du das nicht so ein bisschen so, dieses zitrisch, so wie so ein Grapefruitsaft oder
Ja,
so,
ja,
so
ja.
Schale oder sowas, weißt du?
Ja, genau. Es hat sowas wirklich Nachhaltiges,
Also ich weiß nicht, ob
Anhaltendes
das
auf
nur
der
eine
Zunge.
Hopfennote ist oder ob da ein bisschen nachgeholfen wurde. Könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen Abrieb reingebracht oder so, keine Ahnung.
Und
Ich finde es gut.
so ein bisschen Honigmelone, finde ich. Ganz leicht. Ja.
Soll ich mal was vorlesen, weil wir haben dazu was bekommen,
Ich habe
oder?
meinen Zettel sonst auch da, wie du
Ja, dann
möchtest.
liest du gern vor, weil ich, ja, bevor ich mich jetzt hier durchgewühlt habe, das waren so viele Zettel.
Ach so, ja, ich muss mich auch kurz durchwühlen.
Okay, liest du es doch durch vor.
Im Chaos, ey. Wenn, in dem Chaos sein. Wenn die das sehen würde, im Hintergrund
von Dave. Da sieht aus, als hätte die Bombe eingeschlagen und ich sage, ich
Mann, nicht. Sag das doch nicht im Podcast, ihr Arschlöcher.
Ja. Ich weiß auch nicht, ist hier ein Schrank umgefallen? Oder?
Nee, Alter, du weißt ganz genau, was bei mir ist.
Alles gut.
Ich hab den Zettel.
Okay, dann lies vor. Erstes Bier.
Mann, den Part, den.
Der ja, bleibt drin, Dave. Lies vor. Ey, wir wollen noch ein bisschen realer sein. Und da ist mal.
Ja, okay. Ja, aber Leute, ich hatte halt einfach. Ich hatte gerade eine scheiß Zeit hinter mir, okay? Fickt euch. Also die Leute, egal. Hier die Infos zu den drei Bieren. Aber nee, warte mal, wir fangen erstmal oben an. Hallo, ja. Zwei. Wie versprochen, drei unserer Biere. Dave kann gut Geschichten erzählen. Wir sind Ingo und Verena, ein Hobbybrauer-Ehepaar. Ach, Alter, sowas gibt es? Das ist ein Begriff? Das ist
cool, oder?
Das ist ja cool, geil. Ja, geil, neidisch. Aus dem Raum Heidelberg. Wir brauen seit... Oh, da geht ja wieder der Rechtschreib-Nazi mir los. Seit mit D. www.seitseit.de. Okay. Lasst euch helfen. Kommt in die Shownotes. Ja. Unbedingt. 2 Jahren und kommen bisher auf circa 15 Sude. Ach ja, seit letztem Jahr und nicht zuletzt dank dem Podcast und der besseren Familienkompatibilität brauchen wir mit Brew in a Bag. Wir hoffen, ihr habt Freude mit unseren Bieren. Wir schreiben erst ein paar Infos zu den Bieren. Ich lege aber auch die Rezepte von Brewfather bei zwecks Info, Überschüttung, EBC, IBU und so weiter.
Deswegen ist das so viel.
Wow.
Okay.
Kann ich euch geil. Eine Folge empfehlen? Brew in a Ziploc Bag.
Ey, das ist echt... vor. Ich bin gespannt. Was ist es jetzt?
Okay, die Flasche mit dem Fragezeichen. Eigentlich ein Pale Ale, ja, habe ich mir auch fast gedacht, inspiriert vom Get Perlen von Flora Brewing, amerikanische YouTuberin. Also, Paul, okay, wir brauchen nichts dazu sagen. Aber wir haben, Alter, du bist gut, wir haben die IBU deutlich reduziert, da es ein Mädchenbier werden sollte. Der gepresste Grapefruitsaft. Du bist ein geiler Typ, echt. Kamm zur Würze, die Schale, du bist noch ein geilerer Typ. Die Grapefruits hatten vorher ein, Starsahnbad wollte ich sagen. Moment, wurde zur Hauptgärung zugegeben. Das Ganze dann untergärig vergoren, wollte er eigentlich schreiben, er hat untergärig vergärt geschrieben, mit einer Brauereihefe von der Staffel Bergbräu in Oberfranken.
Siehst du, das ist so,
natürlich.
Das Bier wurde im September 21 gebraut. Krass.
Ja, mega Bier, ich find's cool.
Aber, Alter, September 21.
Perfekt getroffen, ja, ne? Also untergärig, Grapefruit, also Paul.
Mich kannst du schicken, gell? Ja, das ist...
Ich habe dich ja schon mal empfohlen für einen Wettbewerb.
Ja, also sollen Sie hier noch mal kurz reinhören? Nee, ich finde, es ist aber auch wirklich einfach.
Es ist sehr gut clean. Gemacht. Es hat ein sehr schlankes Profil. Es
ist
sehr clean, Profil.
Aber das ist natürlich, wenn du dann auch eine frische Brauereihefe kriegst, dann ist das natürlich nicht ein No-Brainer, aber das ist schon natürlich hilft dir schon weiter. Deswegen, das ist so gut. Also ich finde es gut.
Ja, so fruchtig, aber trotzdem irgendwie ist es ist irgendwie unspektakulär auf eine geile Art und Weise. Ja, also so.
Es ist, harmonisch ist es vor allen Dingen.
Ja.
Auch wenn Grapefruit drin ist, irgendwie diese, muss ja auch so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die Schale war jetzt auch mit drin, dass es nicht zu bitter wird. Ne? Das ist nicht diese Grapefruit.
Astringenz, genau.
Genau. Ich finde, es ist super.
Es ist mega.
Nicht zu viel, nicht zu wenig.
Absolut. Also das Bier, bitte schick uns da nochmal so bitte 5, 6 Flaschen von. Die nehme ich dann gerne bald noch.
September 21. Also ich glaube, das ist. Ja, ne? Ja, ne? Also gut, aber vielleicht
hat das ja ausgedrungen. Wir müssen nochmal vielleicht so eine Folge machen, wo wir dann halt zu dritt nochmal irgendwelche Biere verkosten, weil ich glaube, das wäre interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Also ganz ehrlich, geiler Scheiß, danke auf jeden Fall schon mal dafür.
So, jetzt haben wir noch eine Bier-Review abgerissen, das waren wir echt auch wieder schuldig. Wir haben so fleißig Post bekommen. Das ist echt krass,
genau.
Wie oft hier es manchmal klingelt und irgendwer Bier vorbeibringt.
Und
super, super cool.
Ich weiß nicht, du hast ja das Skript auch schon gesehen, oder beziehungsweise den Aufbau so vor der Folge, oder?
Mhm.
Wirklich?
Ja.
Ja, weil der Daniel musste noch irgendwie so ein, genau, weil der Daniel musste irgendwie so ein Freigabe-Dings irgendwie nochmal beantragen. Nee,
mich hattest du ja schon mal freigegeben.
Ah, okay. Ja. Und zwar will ich noch mal ganz kurz einen ganz kleinen Shoutout, Couch-Shout machen, genau. Einen ganz kleinen Shoutout machen an Carlsberg. Also die, mit K, Carlsberg mit K.
Ja.
Die haben uns nämlich tatsächlich vor ein paar Wochen noch ein kleines Paket zugeschickt, was wir total lieb fanden, mit 3 Flaschen von dem naturtrüben Kellerbier und 3 Gläsern. Und aus dem Glas trinke ich heute Abend auch tatsächlich. Ich mag auch das Glas irgendwie, es ist eigentlich ganz schön. Kleiner Spoiler.
Das ist aber kein kleiner Willi-Becher, ne?
Der ist noch. Nee, es ist nochmal so. Nee. Ja, es ist ja, noch genau. Ein Ticken anders. Also, es ist ganz cool gemacht. Mhm. Ja. Ich glaube, genau dieses Bierchen, das hat jetzt auch wieder bei Meiningers gewonnen, meine ich.
Ja, ne, du hattest das erzählt.
Genau, ich hab mal so durchgeguckt, wer so gewonnen hat, und die waren jetzt wieder dabei.
Genau, mit ihrem naturtrüben Kellerbier.
Ich wollte das naturtrübe Kellerbierchen auch wirklich aufheben, wenigstens eine Flasche von dem.
Ich auch, aber ich
habe es wirklich so gut geschmeckt. Ich habe es getrunken und ich fand cool an dem Bier, es stach so für mich ein bisschen raus aus dieser Kellerbier-Ecke durch diesen leichten Zitrusgeschmack, den ich so hatte.
Ja, wirklich auch.
So einen zitronigen Geschmack. Ja. Hattest du?
Kategorie Kellerbier hatte ich, ja. Genau.
Ja. Ja. Genau, also ich fand, es hat wirklich zitronig geschmeckt. Ganz, ganz leicht, ganz dezent.
Aber ist es ein New-Style-Kellerbier oder schon klassisch?
New-Style, würde ich sagen.
Also ist es leicht gestopft oder?
Es war, glaube ich, leicht gestopft, ja.
Ist es leicht gestopft, das weiß ich nicht, genau. Ich war halt ein mega gutes, untergäriges Bier für mich. Es war einfach so wie ich es mir vorstelle, mit so einem kleinen Zitruskick, fand ich super gut. Also absolut empfehlenswert.
Ja, total.
Ja, das Niveau bei Meininger ist auch brutal hoch, also muss man echt sagen. Also was da eingereicht wird, Hut ab, echt. Ja. Aber New Style Kellerbier hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte die klassischen Kellerbiere.
Ich würde sagen, das ist eher modern interpretiert, weil eben, also da war, glaube ich, auch Callista mit im Whirlpool, so habe ich gelesen. Und Callista, ne, macht ja halt auch schon krasse Fruchtnoten. Also geil, also wirklich. Hammer gutes Bier. Also wir haben uns sehr gefreut. Danke, Carlsberg Brauerei. Packen wir.
Und da hört ja dann auch jemand unseren Podcast. Das finde ich halt noch cooler.
Ja. Hey, darf ich nochmal kurz Werbung machen? Also ihr könnt auch mal an mich ein Paket schicken. Also, kann ich auch nochmal verkosten.
Das fand ich auch so cool. Ich habe da geschrieben, Dave, uns hat irgendwie Carlsberg geschrieben, ob die uns Bier schicken können. So, das war so witzig.
Die wollten uns schon mal irgendeinen Bock oder sowas, so einen Winterbock
wir
oder
irgendwas. Wir haben voll verpennt.
Krügen, mit Bierkrügen. Ja. Alter, ich hätte gerne diese Krüge gehabt.
Wir haben es voll verpennt und tausendmal sorry noch, aber da sind wir halt noch viel zu unstrukturiert, dass wir da irgendwie diese Mails immer alle
ich richtig musste so den Mail-Account einfach mal tatsächlich auf meinem Handy einrichten.
Genau. Und welches von denen hat jetzt bei Meiningers was abgeräumt?
Das naturtrübe Kellerbier.
Das naturtrübe Kellerbier müsste, glaube ich, wieder Gold geholt haben. Ich glaube, oder nee. Ich bin mir gerade nicht sicher, also bevor ich jetzt was falsch sage, aber es hat auf jeden Fall wieder wirklich gut abgeräumt.
Ja, aber fand ich auch wirklich, also Top-Bier, ne? Also ehrlich. Also würde ich jetzt nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Es war schön.
Ja, es war wirklich, wirklich toll. So, und bevor wir jetzt endlich zur Oxidation kommen, will ich noch eine Sache loswerden. Ja. Du hast es ja vorhin kurz angerissen. Es ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen untergegangen, weil ich auch mega viel zu tun habe. Ich habe es ja erzählt, Nachwuchs und so weiter und so fort.
Und das reicht dem Paul aber nicht. Paul ist ein Mann, der nach den Sternen greift.
Ja, ich bin halt so ein Tausendsasser. Das kriege ich auch immer wieder gesagt von allen Seiten. Vor allen Dingen auch von meiner besseren Hälfte, die sagt so, reicht's denn nicht, was du da machst? Aber ich habe einen kleinen Online-Shop eröffnet, der jetzt auch ganz cool anläuft. Also das ging gut los, dann hat es so ein bisschen abgeerbt, wo ich gedacht habe, na mal gut, mal gucken. Und dann habe ich jetzt eigentlich gar nichts groß gemacht, aber es funktioniert echt gut. Brautag.shop, Leute, da könnt ihr mal vorbeigucken. Meine Intention war so ein bisschen, ich hatte es ja auch mal in dem Insta-Post geschrieben, also bei Insta könnt ihr mir gerne auch folgen. Ich hasse halt diese Biersprüche-Shirts, diese diese übertriebenen Sachen.
So vor allen Dingen so richtig
Platz und das ist schon ein bisschen assi, so finde ich.
Und so Männertasche, wo ich so denke, Alter, deine Muttertasche, ey.
Ja, das finde ich halt zu krass. Und dann auch diesen Bezug zum Hobbybrauen, den gibt's halt selten. Also oder ein T-Shirt oder irgendwelche Pullis oder so, die das irgendwie packen. Und dann hatte ich halt den, was ist der geilere Tag für ein Hobbybrau als Brautag? Und dann habe ich mir das halt geschnappt, tatsächlich auch gesichert. Habe ich aber auch nicht damit gerechnet, dass ich dieses Wort als Wortmarke wirklich gesichert bekommen. Also das war wirklich einfach mal ins Blaue geschossen und es hat funktioniert. Genau, und ja, jetzt gibt es den Shop mit ganz klassischen Aufdrücken, wo einfach nur Brautag draufsteht oder eben so ein paar Zutaten.
Ja, Wassermalz, Hopfen, Hefe.
Genau, einfach so diese Klassiker so ein bisschen mit dabei sind, so dass man es aber auch, dass es jetzt nicht übertrieben groß ist oder dass es so übertrieben auffällt, sodass man es auch so ein bisschen im Alltag tragen kann.
Genau. Ja, und der Dave hat sogar sein eigenes Design sogar da, ne?
Der Dave hat seinen eigenen Lieblingspulli.
Den er immer noch nicht gekauft hat.
Den hat er immer noch nicht gekauft, aber den gibt's bald, genau. Und ja, schaut gerne mal vorbei.
Da also vor allen Dingen, was ich halt nochmal ganz gut hervorheben möchte, du hast mir auch ein T-Shirt tatsächlich geschickt als Geburtstagsgeschenk. Danke nochmal dafür. Ich habe mich mega darüber gefreut. Ist halt wirklich die Qualität. Also das ist halt, die sind Preise vielleicht etwas weiter oben angesiedelt, aber ich denke auch deswegen nachhaltiger, langanhaltender. Und das fühlt sich halt einfach top an. Also wirklich, das trägt sich sehr gut. Man hat da irgendwie kein Störgefühl. Und es sieht halt einfach auch noch schön aus. Und dann hat man halt nochmal sein Hobby quasi, was man halt nach außen hin trägt, was ja auch manchmal ganz nett sein kann. Und ich finde halt auch, wenn man so ein Merchandise dann halt mal so zu einer besonderen Gelegenheit anziehen kann, gibt das einem nochmal ein anderes Gefühl, finde ich.
Vielen Dank, genau. Das war auch so ein bisschen Intention. Also ich wollte eben nicht so ein 10-Euro-Shirt, was man irgendwie dreimal wäscht und dann kannst du es eigentlich wieder in die Tonne hauen, sondern ich wollte halt was. Ich meine, es steht ja auch drin, dass es irgendwie mein Shop ist, also Friedis Shop, und da wollte ich natürlich auch irgendwie was Gutes anbieten. Zum einen halt, dass die Leute zufrieden sind mit der Quali und dafür musst du halt ein bisschen mehr bezahlen. Das ist halt so, das ist wirklich krass, aber es ist halt ein Print-on-Demand-Shop. Das heißt, wirklich nur, wenn jemand auf Bestellen klickt, wird das Ding auch ausgelöst, bedruckt. Es wird nicht irgendwie sinnlos vorher alles irgendwo gelagert und gemacht, sondern du hast dann quasi wirklich ein Produkt, was für dich erstellt wird. Weil du ja auch Nachhaltigkeit angesprochen hast, Dave, und T-Shirts und vor allen Dingen auch die Hoodies, die finde ich wirklich mega gut von der Quali. Also das ist wirklich schön. Ich habe davor natürlich ein paar Sachen mir selber bestellt, habe immer wieder geguckt, ob die Drucke passen, war dann nicht immer hundertprozentig zufrieden. Da bin ich ja auch so ein bisschen Perfektionist und habe das dann nochmal angepasst. Habe jetzt hier dementsprechend ein paar T-Shirts zu Hause, die den einen oder anderen Makel haben. Aber steht ja immer ein bisschen Gartenarbeit oder sowas an und ich habe ständig irgendwelche Brautagssachen an. Das ist ganz witzig. Genau, also macht's.
Unterstützt das.
Macht Spaß.
Geht da mal rein. Kauft da mal ein. Cappies, Tassen.
Ja, genau. Ich habe halt auch die, was halt auch mega gut läuft, da hatte ich einen guten Riecher, würde ich mal einfach mal sagen, die Strümpfe, die Socken, die gehen voll.
Ja, die Socken, stimmt.
Die habe ich schon mal auf Instagram gesehen.
Ja, mit so, diese Happy Socks mit so ein bisschen Lametta drauf, wo Brautag draufsteht, also gönnt euch gern.
Ja. Wir sind wieder zurück an dem Mikrofon, Leute, und jetzt geht's auch mal ans Eingemachte. Ich meine, wir haben euch jetzt ein bisschen mit dem ganzen Vorgeplänkel auf die Folter gespannt, aber bei uns soll es ja auch noch mal ein bisschen inhaltlich werden. Deswegen geht's jetzt los mit dem Thema Oxidation. Jetzt fragen sich vielleicht viele, die uns zum ersten Mal hören oder die uns vielleicht schon länger zuhören, aber trotzdem nicht so eine Ahnung haben, was ist Oxidation jetzt eigentlich? Und ich habe dazu tatsächlich, ist mir als allererstes eingefallen, für mich ist Oxidation der wohl am häufigsten vorkommende Fehlgeschmack bei selbstgebrauten Bieren. Und ich glaube, da kannst du auch, Daniel, tatsächlich auch zustimmen, oder?
Ja, absolut. Also bei den Wettbewerben, vor allem bei den Hobbybrauer-Wettbewerben, an denen ich als Richter teilnehme, das ist schon so der meist vorkommende
Fehlton.
Fehlgeschmack neben Diacetyl und DMS, sage ich mal so. Und Ethylacetat, das sind so die, aber an erster Stelle Oxidation. Ja. Was mir vor allem aufgefallen ist, vor das letzte Mal war es Red Ale, genau, und dann davor in Bayreuth beim Meisel.
West Coast, ne?
West Coast IPA, vor allem da, ne? Da ist gestopfte Biere und dann helle Schüttungen, das ist sehr, sehr anfällig und da war echt sehr, sehr viel oxidiert.
Ja. Und ich meine, also wie gesagt, das soll jetzt auch nicht irgendwie so klingen, als ob wir die Hobbybrauergötter sind und wir zeigen niemanden an. Also deswegen, ne? Also so nach dem Motto, boah, ihr könnt alle gar nicht brauen, lasst es doch einfach, sondern das ist halt einfach wirklich ein schwieriges Ding, was man handeln muss. Und das haben halt auch kommerzielle Brauereien. Dazu habe ich auch noch eine Anekdote. Ich hatte mal von einer Brauerei aus Deutschland super viele Dosenbiere gekauft. Ziemlich geil. Ist nicht aus Berlin, jetzt nicht, dass jemand denkt. Also es war halt einfach aus Deutschland. Und da war die Hälfte von einfach oxidiert. Also wirklich mindestens die Hälfte. Und deswegen, also es ist nicht mal eine Schande, wenn man als Hobbybrauen oxidiertes Bier braut. Ich habe auch, also sicherlich mindestens 3 bis 4 Sude, wenn nicht mehr, sogar oxidiert. Und erst seitdem ich wirklich halt auf bestimmte Methoden umgestiegen bin, wie zum Beispiel Keggärung, auf die ich nochmal später zu sprechen kommen möchte, umgestiegen bin, seitdem habe ich das Problem halt einfach nicht mehr. Weil das Bier halt einfach niemals wieder Sauerstoff berührt, nachdem die Hefe halt drin ist. Und das ist halt der springende Punkt. Und du kannst sie halt auch, das ist halt auch noch so eine Sache. Viele Brauereien, glaube ich, investieren an der falschen Stelle. Die sagen, ach ja, ich kaufe mir ein super geiles Sudhaus von Kaspar Schulz, 500.000, 600.000, 800.000, keine Ahnung, und spare dann am Abfüller. Aber dabei ist der Abfüller so wichtig. Also, ja, ich weiß, du zuckst jetzt schon wieder so ein bisschen.
Ja, genau. Ganz kurz, bevor wir jetzt schon quasi an die Vermeidung gehen. Ihr wisst ja, oder Dave weiß ja, ich versuche immer so ein bisschen
den roten Faden
drin zu halten.
Danke.
Also ich würde ganz kurz sagen, was ist Oxidation? Also was muss passieren, ganz, ganz platt beschrieben, damit mein Bier oxidiert schmeckt? Also ohne, dass es jetzt ein Ziel sein soll, sondern was passiert dabei? Das könntest du ja ganz kurz sagen, Daniel, dass man einfach, was passiert, wenn ich diesen Fehlton im Bier habe? Oder was ist vorher passiert?
Weil du es ja gerade gesagt hast, ne? Zum Beispiel vor Jahren hat mal der Carsten Helmold, Grüße an ihn nach Berlin, für den war das auch so, das Thema Oxidation, wie schmeckt das? Und der hat eine Versuchsreihe gemacht bei sich. Der hat verschiedene Füllstände gemacht, hat die geschüttelt und so hat er sich rangetastet und dann rausgefunden, was ist Oxidation. Also wenn Bier mit Sauerstoff in Berührung kommt, fängt es an zu altern, Fettsäureoxidation ist ein Thema.
Ja.
Dann Heißbereich, wo ich ja, es ist umstritten, aber vor allem ist halt, das Bier steht und fällt, und das ist auch so eine Brauerweisheit, im Kaltbereich. Ne?
Ja.
Da müssen wir halt aufpassen.
Genau.
Und dann kann das Bier, wenn es natürlich mit Sauerstoff in Verbindung kommt, dann kann es verschiedenste, haben wir ja schon vorhin gesagt, Aromen annehmen, papierartig, nasse Pappe, Karton,
Sherry.
Bierdeckel. Und dann, wenn man es lagert, kann es sich aber auch wieder zum Positiven wenden. Dann können sich wieder diese pappeartigen Aromen abbauen und dann kann es brotig, crackerartig, karamellig, honigartig, süß, sherryartig oder dann auch whiskyartig werden. Also es ist ein Fehlaroma, klar. Es kann sich aber auch in manchen Bierstilen auch zum Positiven dann wenden, wenn man es länger lagert. Aber wir wollen das gänzlich vermeiden und es ist bierstilübergreifend ein ja, nicht erwünschtes Aroma im jungen Stadium, sag ich mal. Ne?
Und dazu habe ich jetzt einen Gedanke. Und zwar holzfassgereifte Biere. Ich meine, jetzt muss man halt einfach sehen, dass Holzfässer natürlich halt eine Sauerstoffpermeabilität haben. Das heißt also, die haben halt einfach über die Poren in dem Material, wo drin das Bier eben lagert, und wahrscheinlich halt auch über den Abfüllprozess. Das heißt, das Bier geht ja nicht direkt aus dem Tank in die Flasche oder in das Gebinde, worin es abgefüllt wird, sondern es geht ja noch einen weiteren Umweg in das Holzfass. Und das Holzfass hat natürlich, je nachdem, wie es getoastet ist und so weiter, welches Holz das ist, halt eine gewisse Durchlässigkeit, also Permeabilität. Und jetzt ist natürlich halt auch da wieder so die Frage, kann Oxidation nicht halt auch zu manchen Bierstilen in ne, sherryartigen, karamelligen Aromen dazugehören?
Ja, klar. Also für mich ganz klar, in manchen Bierstilen ist es dann durch die längere Lagerung, ja, gehört es zum Stil dazu, aber in den meisten Bierstilen, sage ich mal, so 95% ist klar. Es ein Fehlaroma. Ne?
Absolut, da bin ich bei dir, okay.
Und das ist ja auch der größere Kontext. Ne? Also wenn wir von Oxidation, wir Hobbybrauer von Oxidation sprechen, dann meinen wir meistens ja ein klares Fehlaroma.
Ja.
Das Bier ist wegen mir braun geworden, ein hopfenbetontes Bier wahrscheinlich meistens. Die IPAs, die sehen dann aus wie Spezi und so weiter und so fort. Der Klassiker, aber es ist ja auch quasi Teil des Alterungsverfahrens oder der Alterung, genau. der Bieralterung. Nicht jede Alterungsreaktion ist oxidationsbedingt, ja. Aber auch. Und genau das kann ja auch in solchen Bieren, die lange lagern sollen, und das ist ja auch ein bisschen gewollt, sonst würde man es ja auch nicht ins Holzfass packen, kann also das natürlich auch dazu beitragen, dass es besser wird, dass es runder wird, dass es einfach komplexer wird wegen mir.
Du kannst per se kein Bier sauerstofffrei abfüllen. Es ist genau. Allerhöchstens sauerstoffarm, ne? Und dann dessen gewissen Prozentstufen dann, ne? Ja. Und je mehr Sauerstoff, und dann kommt es natürlich auch auf die Temperatur an, wie ich es lagere.
Genau, ja.
Und dann altert es eben schneller oder ich zögere das hinaus. Also das, und da haben wir ja zum Beispiel das Thema, ne, Dave, zum Beispiel jetzt, weil ja dann immer der Aufschrei ist, wenn ich ein Kühlschiff verwende. Ne? da hat der Jan Brückelmeier dann schön.
Da gab es den Brau-Magazin, ne?
Genau.
Ich habe den noch nicht gelesen.
Könnt ihr mal Shame gerne lesen. Sehr, sehr interessant auch zum Thema Kühlschiff. Heißbereich, ne? Genau. Shownotes, genau. Häufig wird halt das Bier auch schneller getrunken, als dass die Oxidation überhaupt stattfinden kann.
Ne? Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Das heißt, wie alt wird das Bier überhaupt, bevor es konsumiert wird? Ne? Wie wird das gelagert? Das hatten wir, da kommen wir auch nochmal später im Detail drauf zu sprechen. Ich möchte nochmal ganz kurz vielleicht auch mal, um das Thema Oxidation nochmal ein bisschen allgemeiner auch zu fassen, was ich sehr, sehr wichtig und interessant finde. Ist halt auch einfach, dass Oxidation natürlich nicht nur bei Bier zutrifft oder eintritt, sondern Oxidation ist ein biochemischer Prozess, der eigentlich in allen Lebensmitteln, mit allen, mit uns Menschen auch tatsächlich passiert. Also auch wir als Mensch oxidieren irgendwo, unsere Haut oxidiert. Deswegen gibt es ja halt auch zum Beispiel diese Antioxidantien-Cremen oder keine Ahnung, wie die alle heißen.
Ja, du brauchst nur einen Apfel beißen und den liegen lassen, dann wird halt das abgebrannt.
Ist das dann, wenn man früh aufsteht und so Durst hat und Kopfschmerzen hat, ist das dann die Oxidation nach so einem
Sofa? Ja, das kann sein, dass du da oxidierst du unterm Arsch weg und musst dann nochmal ein bisschen... Ehrlich, ey.
Und früher ist man nicht so oxidiert. Mhm. dazu habe ich auch mal ganz kurz, auch wenn ich Wikipedia nicht als Quelle so geil finde, aber trotzdem fand ich das eigentlich ganz passend. Dieses Zitat, die Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Ion oder ein Atom als solches oder als Bestandteil eines Moleküls ein oder mehrere Elektronen abgibt und dadurch seinen Oxidationszustand erhöht. Und ich meine, damit kann man, also vielleicht ist ja jemand von euch so biochemisch so ein bisschen begabt, talentiert, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich finde es halt super interessant zu wissen halt, dass es nicht nur bei Bier entsteht, sondern halt auch eben bei Metalloxidieren, zum Beispiel Eisen, Kupfer. Na, wenn Kupfer oxidiert, dann wird's halt einfach auch grün. Ne? Das kennt man ja von Gebäuden und so weiter. Ich glaube, da spielen wahrscheinlich andere chemische Reaktionen auch noch eine Rolle. Aber
oder von der Braueule.
Von der Braueule, genau. Und wie du gerade gesagt hast, halt auch bei Lebensmitteln, also da spielt halt zum Beispiel enzymatische Bräunung, wie bei Avocados und Äpfeln halt eine ganz starke Rolle. Und eben halt auch unsere Haut. Und das ist, finde ich, halt auch wieder wichtig zu wissen, weil man dann halt auch diesen Bestandteil halt eben, oder beziehungsweise diese Sache halt einfach, Oxidation als Ganzes halt versteht. Jedes Molekül auf dieser Welt reagiert eigentlich mit Sauerstoff. Und es gibt halt, ich glaube, ich kriege es jetzt nicht perfekt zusammen, aber ich habe es im Philosophy-Podcast gehört. Der Kate Jobe ist ja irgendwie jetzt an so einer Brauer-Uni, keine Ahnung was. Und der hat halt gesagt, dass es halt gewisse Moleküle oder gewisse Elemente gibt eben, die eine gewisse Menge an Oxidationsmolekülen halt aufnehmen können, also an Sauerstoffmolekülen. Und die unterscheidet sich halt eben je nachdem, welches Element das ist. Es gibt Elemente, die können weniger und es gibt Elemente, die können mehr aufnehmen. Und je nachdem ändert sich halt auch dieser Oxidationszustand einfach so krass. Und deswegen ist Oxidation halt einfach auch nicht nur in ein Aroma, wie zum Beispiel jetzt DMS zu packen oder vielleicht Diacetyl. Diacetyl noch ein besseres Beispiel. Diacetyl ist eigentlich Popcorn, Butter.
Ja.
Auch nicht für
das
jeden.
Diacetyl ist auch sehr mannigfaltig, sag ich mal. Es hat auch verschiedene Gesichter, ja.
Okay.
Es kann schon von so karamellig zu butterartig und dann ist wieder so Sahnebonbon.
Das ist oft meine Assoziation dazu.
Das sage ich immer, wäre das Beste, wenn es richtig krass ist. Was eigentlich immer eindeutig ist, ist so finde ich jetzt persönlich, DMS ist so immer dieses Gemüseartige. Ne?
Das hat dann aber DMS finde ich zum Beispiel wieder nicht einzigartig. Ich finde, DMS kann mal Gemüse sein, es kann aber halt auch nur mal Paprika oder Tomaten oder irgendwie Sellerie.
Ja, genau, Gemüse. Das ist aber alles, was du jetzt aufgezählt hast, ist Gemüse. Genau,
du kannst es ein bisschen besser eingrenzen.
Genau. Als es kann auch Knoblauch, zwiebellastig oder so kann es auch mit drin sein und dann wieder Mais und so. Also es ist aber Gemüse auf jeden Fall, ne, DMS.
Aber um jetzt bei der Oxidation zu bleiben, ne? Also es gibt ja diese oxidative Veränderung im Bier. Also sagen wir mal, ich habe mir eine Oxidation eingefangen, ne? Was passiert jetzt mit meinem Bier? Zum einen verlierst du schneller, je nachdem, wie viel Sauerstoff eingetragen wurde im Kaltbereich vor allen Dingen. Ich sage jetzt vor allen Dingen mal im Kaltbereich. Positive Eigenschaften vom Bier. Ne? Also das sind zum Beispiel die Hopfenblume, genau, du verlierst diese Hopfenblume, du verlierst diese feine Bittere und zum Teil manchmal auch diese schöne Vollmundigkeit, wenn du das vorher hattest.
Genau, und dieses Malzige, das fehlt.
Genau, weil das dann einfach so wie so austrocknet auf der Zunge.
Flach.
Genau, es ist nicht mehr da. Zum anderen hast du aber auch diesen Alterungsgeschmack, der oxidativ bedingt ist. Und hier zum Beispiel, und das sage ich jetzt nur, um mal zu zeigen, wie breit gefächert dieses Thema ist. Und Daniel, du darfst mich natürlich gerne korrigieren, du bist ja da, du kennst dich da auf jeden Fall besser aus. Aber Oxidation von Eiweißen zum Beispiel ist ja auch so ein Thema. Alterungsgeschmack, du kriegst so eine nachhaltende, breite, bittere. Nicht umsonst wird er zum Beispiel in der Industrie
getreten und pasteurisiert, ne?
Polyphenole, also Eiweiße rausgefiltert mit diesem oft umstrittenen PVPP. Und du kriegst halt das, was der Daniel auch schon gesagt hat, diese, was ich immer krass finde, und da fällt es mir dann immer extrem auf, diese Honig-Karamell-süßen Aromen rein in einem Bier. Ja. Und vor allen Dingen in einem Bier, wo das gar nicht passt. Ne, da ist es natürlich dann extrem auffällig, finde ich. Genau. Und das ist so das, einfach um es mal anzureißen, was passiert mit dem Bier, wenn du dir eine Oxidation einfängst. Und der Daniel hat ja schon gesagt, du schaffst es nicht, komplett ohne Sauerstoff das Bier in die Flasche zu kriegen. Und es wird irgendwann wahrscheinlich sowieso passieren, aber es geht ja darum, dass du in einem bestimmten Zeitzyklus oder in einem bestimmten Zeitabschnitt dein Bier trinkst und jetzt in einem West Coast IPA keine Honig-Karamell-Noten haben willst, um es mal platt auszudrücken.
Was aber auch noch ein sehr guter Indikator ist wenn ich helle Malze vor allem verwende, dass das Bier halt nachfärbt, ne? Du hast es ja schon mal angesprochen, in unserer Gruppe, in der Facebook-Gruppe, was ist da passiert mit meinem Bier? 90% Pilsner Malz und 10% irgendwie Pale Ale Malz und dann schaut es aus wie 100% Münchner Malz. Das ist so dieses Spezi-artige.
Genau.
Also das ist schon dann...
Das ist ein super Indikator. Also das macht schon keinen Spaß beim Gucken, weil du dann einfach denkst das sollte so ein geiles, helles Bier werden.
Und das ist ja bei manchen Bierstilen ja noch viel schlimmer. Also ich denke jetzt wirklich direkt wieder an New England IPAs, ne? Also ich erinnere mich wirklich noch an meinen zweiten Sud, den ich richtig krass oxidiert habe. Das war ein New England IPA. So ein Milkshake, Double IPA, keine Ahnung. Es war eigentlich super geil beim Abfüllen. Hammer geile Farbe, trüb, also wirklich so, wie man es halt haben will. Und zwei Wochen später war es lila. Mhm. Also Oxidation kann halt nicht nur. Also sensorische Eigenschaften beeinflusst es ja allemal, aber zur Sensorik gehört ja auch die Optik und eben auch die Bierfarbe kann halt deutlich durch Oxidation beeinflusst werden. Es ist nicht immer da, aber es gibt halt eben, das muss man sich bei Oxidation eben merken, es ist nicht immer das Aroma und der Geschmack, sondern halt auch oft die Optik.
Aber man muss halt echt sagen, so im professionellen Bereich, so jetzt, ich glaube, ich habe schon jetzt mehrere tausend Biere auf irgendwelchen Judging-Wettbewerben verkostet. Im professionellen Bereich ist Oxidation schon, also es kommt vor, klar, immer wieder, aber schon sehr, sehr gering, muss man echt sagen, weil die Leute natürlich auch, die Brauereien wissen natürlich und investieren da auch dementsprechend. Ja, vor allem, wenn die Brauerei eine gewisse Größe irgendwann hat, dann ist der Füller meistens recht gut. So bei den, wo es dann vorkommt, bei den ganz kleinen Newcomern, bei den Grafbrauern, die halt am Einhandfüllautomaten irgendwie noch abfüllen oder so.
Da kann es schwierig auftreten.
Aber je größer, desto besser haben die den Prozess eigentlich im Griff.
Genau, und das ist das, was ich halt vorhin sagen wollte, eben, dass viele halt einfach davon ausgehen, ich kaufe mir ein geiles Sudhaus, gute Lagertanks, ZKGs und was weiß ich. Und damit ist es halt getan, aber nee, eigentlich ist der Abfüller halt mit das Wichtigste. Weil was bringt dir das, wenn du das geilste Bier wirklich in der Brauerei hast, aber du kannst es halt nicht auf die Straße bringen, sozusagen. Ne? Du kannst die PS nicht auf die Straße bringen, um meinen Chef in Spee halt zu zitieren.
Ja, das ist also, halt, das ist halt auch einfach super frustrierend und schade. Ne? Ja. Also du, gerade wenn du, wie du jetzt angesprochen hattest, New England IPA auf die Straße bringen willst und das sieht halt einfach nur aus wie eine undurchsichtige Spezie. Ja. Und du hast halt direkt, wenn du reinriechst, nicht mehr diese frischen Hopfennoten,
das die da passiert haben willst, halt nichts.
Du hast so gleich was karamellig, honiges wie so ein Barleywein. Ja. Das passt da einfach überhaupt nicht. Das aber ist natürlich super frustrierend, aber das ist halt auch kein leichter Bierstil. Ne? Also jedes
ja, eben, das wollte ich gerade sagen, das ist ein extrem schwerer
Bierstil. Man sagt also immer so, ja, dann haust du halt den Hopfen da rein. Es ist halt, es ist ein super
schwieriges Thema. Ne?
Genau, ja, also egal in welche Richtung du, also, du musst die Fehler ausschließen und du musst auch versuchen, grundsätzlich die Sachen im Griff zu haben. Also Kontaktzeit vom Hopfen, die Hefe muss passen, du musst deinen Prozess vor allen Dingen im Griff haben, eben diese Oxidation zu vermeiden. Und das ist schon ein heftiger, für Hobbybrauer finde ich das einen heftigen Bierstil. Wenn du in der Brauerei bist und hast so einen richtig geil durchgetakteten Prozess, hast eine Hopgun, da ist alles mit CO2 gespült und so weiter und zum Teil wirklich auch automatisiert, dann ist das natürlich dann läuft das natürlich wirklich einfach gut. Aber als klassischer Hobbybrauer mit deinen 20, 30 Litern kannst du halt nicht mit dem Schüsselchen Hopfen reinkommen und das da reinschmeißen. Das ist schwierig.
Um das nur noch mal zu verdeutlichen, ne? Eine professionelle Brauerei, die füllt ja nicht nur, also die bringt nicht die Flasche in den Prozess und dann wird da Bier reingefüllt, sondern da werden die Flaschen ja evakuiert, dann werden sie gespült, dann nochmal evakuiert, das kommt dann drauf an, ne, wie viel die Brauerei investieren will, aber die werden dann wirklich vakuumgezogen und dann nochmal mit CO2 gespült, also da
wird alles Brauerei, getan.
Ja. Genau, wird alles getan dafür, dass da kein Molekül Sauerstoff rankommt, ne? Das ist eigentlich so. Beim Abfüllen steht und fällt das Bier.
Ist meine Meinung. Also das ist auf jeden Fall, da kann ich auch so ein bisschen aus dem Nähtäschchen plaudern. Das ist, zum einen sind wir uns einig, glaube ich, Kaltbereich, da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, wie man es verhindern kann. Aber das ist der entscheidende Part. Und mein Vater arbeitet ja für Krones bei Krombacher. Ja. Und der lacht sich tot über meine Abfüllmethode. Und der hatte jetzt eine Dose von mir im Glas, die locker über ein Jahr alt ist. Und die hat noch einigermaßen funktioniert, aber der lacht sich tot. Ne? Das ist, wie du sagst, also es wird doppelt evakuiert. Evakuiert, also es wird immer wieder quasi wirklich ein luftleerer Raum erzeugt. Und da rein wird gefüllt. Und wenn dann auch noch Proben gezogen werden, ne, dann werden die werden am Lagertank gezogen, die werden auf dem Weg zum Füller gezogen, die werden im Füller gezogen und danach.
Aber an mehreren, genau, also beim Anfang des Füllens in der Mitte und am Ende eigentlich. Dann genau,
dann kannst du wirklich sagen, wo ist vielleicht ein Fehler, ne, weil die haben natürlich auch Fehler, aber diese Fehler, die äußern sich halt nie so wie bei uns. Ne? Das sind dann einfach nur quasi Prozentpunkte, wo es nicht passt, aber da muss man dann auch ran.
Und da möchte ich mal ganz kurz an der Stelle mal Orca Brau auch zum Beispiel loben, weil bei denen
hatte ich ja letztes Jahr. Die sind echt krass, also das finde ich auch krass. Da kannst du ja vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, weil ich muss sagen, egal welches Bier ich von denen hatte, und meistens war es irgendwie ein IPA oder ein gestopftes Pale Ale, immer allererste Sahne, ohne Mist, also krass. Und die sind ja nicht schon immer so professionell unterwegs, das muss man ja auch dazu sagen. Also was das Equipment angeht.
Ja. Eben, also ich meine, natürlich hatten die halt auch einfach sich da ein bisschen was aufgebaut, ne, und haben da jetzt halt einfach Glück, dass die halt einfach da auch jemanden gefunden haben, der das Ganze unterstützt, aber trotzdem super, super geiler Füller halt. Die haben diesen Makelfüller, der hat halt alleine schon irgendwie einen dreistelligen Betrag gekostet, ne? Beziehungsweise nicht dreistellig. Also im
100.000er Euro
aufwärts, meine ich. Ja. Genau. Im 500-Euro-Bereich. Nein.
Also übertragen für Hobbybrauer.
Ja, gut, 500 aber die wissen das ja natürlich. Ne? Wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du halt das investieren. Ne? Das ist ja klar.
Genau. Und
vor allen Dingen, wenn du halt solche gestopften Biere machst, das ist
das waren die halt einfach die ganze Zeit.
Wie du
Zeit.
Gesagt hast, Dave, du kannst die Kasper Schulz vorschalten, aber die Würze kriegst du schon irgendwie hingepintert.
Im Tank. Aber genau. Und das ist ja auch genau das, was ich immer in meinen Seminaren erzähle. wie Hobbybrauer, wir investieren in
das meiste, in Maische-Automation, das ist genau, ja,
und so tausend bescheuert. Schaugläser und, ne?
Paul hebt den Daumen gerade.
Genau. Aber dann, wenn das Bier vergoren ist, ne, meistens sparen wir ja dann schon wie Hobbybrauer an der Hefe. Also dann wird halt dann eine Packung auf 40 Liter untergärig genommen, weil die kostet ja vielleicht dann nochmal 3 Euro, ne, die nächste Packung. Ja. Und dann 10, beim Abfüllen dann halt mit der Bierkanne oder mit Apfelröhrchen oder was weiß ich, was es da alles gibt.
Noch, ne? Wo Apfelröhrchen ja immer noch okay ist, also wirklich, das ist, es ist doch, also ganz ehrlich.
Es ist noch eine von den besseren Methoden, sagen wir mal so.
Es ist eine von den besseren, es ist nicht die beste. Das Beste ist immer Gegendruck, ganz, ganz klar, da brauchen wir gar nicht streiten. Ja. Aber ich finde, ich weiß auch noch, vor 3 Jahren habe ich auch mal ein New England Pale Ale gemacht und das habe ich halt auch wirklich direkt gestopft aus dem Gärtank quasi, aus meinem Speidel-Gärfass in die Flasche gefüllt und es war 2 Monate lang gut. Mit Nachgärung und allem. 2 Monate lang war es wirklich gut, danach hat es super krass abgebaut. Dann ging es sehr schnell, dann ging es bergab, aber vorher war es wirklich okay. Und das ist halt das Geile bei Orca Brau, die haben diesen Makelfüller, der eben der hat sogar tatsächlich so einen ganz kleinen, wie so einen kleinen Wasserstrahl, wo ganz heißes Wasser rauskommt, aber das ist so ein bisschen und das
schäumt
das
auf.
Das schäumt auf, genau. Ja. Und damit verdringen die das allerletzte bisschen an Sauerstoff, wenn die Füllung gut läuft. Die ersten paar Flaschen laufen immer so ein bisschen unrund, dann läuft
das. Das ist auch beim Hobby
normal. Genau.
Das will ich auch nochmal sagen. Also die ersten Flaschen, die du durch einen Gegendruckabfüller jagst, die Leitungen sind nicht kalt, das Ding ist nicht kalt, die Flaschen sind wahrscheinlich auch nicht kalt. Da hast du immer ein bisschen, die laufen nicht ganz so gut wie die nächsten dann. Ja.
Genau, und ab dann geht's halt wirklich super smooth und dann die letzten sind wieder auch ein bisschen unterfüllt, aber in der Mitte hast du halt irgendwie, weiß ich, 1500, 2000 Flaschen, die irgendwie super geil laufen. Und ich habe ja selber nach 5 Monaten New England IPA von denen aufgemacht, das ist anders. Und da war gar nichts oxidiert, null. Und da war ich so beeindruckt, weil ich dachte so, ich hätte niemals gedacht, dass halt auch die Flasche so ein Potenzial halt bieten kann. Na, ich dachte immer, du musst eigentlich für New England IPA immer eine Dose nehmen. Aber Orca Brau hat mir dann doch gezeigt, das geht halt auch ohne Dose, wenn du halt deinen Füller halt im Griff hast. Und das haben die.
Man muss aber auch dazu sagen, dass die Dose, also eine Dose sauerstoffarm zu füllen,
viel schwerer.
Ist viel schwerer, aber wenn du es schaffst, dann hast du natürlich einfach
noch lange anhalten.
Ne? Dann hast du noch mehr Spaß an dem Produkt.
Also aber da reden wir doch, glaube ich, wahrscheinlich wirklich über Monate, sagen wir mal 4-5 Monate bis in ein Jahr.
Also du hast es ja jetzt gesehen, das war
oder
jetzt
Daniel?
Gut gepasst, dass der Daniel so ein altes Döschen von mir da rausholt.
Ja, genau.
Aber da kann ich auch wieder sagen, was die Industrie da für Aufwand betreibt, was Dosen angeht, ne? Die sagen, die fangen an mit einem, die füllen, also mit Gegendruck. Ne? Davon mal abgesehen, das wird ja ganz oft in den mittelständischen Unternehmen nicht gemacht, sondern die füllen mit Gegendruck. Dann gibt es einen Bubble Breaker, der oben die größten Blasen quasi noch kaputt macht, weil da kann ja Sauerstoff drin sein. Ne? Da kann ja nicht nur
vom Schaum sozusagen.
Vom Schaum die Blasen kaputt macht.
Okay.
Und dann wird, kurz bevor der Deckel draufgepackt wird, wird nochmal CO2 drunter geblasen. Unter Deckelbelüftung heißt das. Und das ist halt einfach nur krank. Ne? Und dann wird er quasi wirklich auf die Flüssigkeit gedrückt und es läuft auch natürlich ein bisschen runter an. Da siehst du halt, was die für eine Angst haben. Und das sind ja vor allen Dingen die Sachen, die dann eben exportiert
werden. Und wo du 1 Euro irgendwie im Supermarkt
bezahlst. Ja, genau, aber ne? Da zahlst du halt 1 Euro für, im Super, wenn überhaupt.
Ja,
ne? Und das ist halt, Hammer. Das ist halt einfach nur Wahnsinn, wie die abgefüllt werden. Deswegen dieses Abstempeln von Industriebier. Also, ja, zum Teil gehe ich da mit, was Einheitsbier an und so weiter angeht. Aber was da für Prozesse dahinter stecken, damit es eben so funktioniert, das ist zum Teil echt überragend. Also es ist echt Wahnsinn, was da reingesteckt
wird. Aber du siehst ja, das ist ja ganz häufig ist so, vom Fass ist aber das Bier deutlich besser.
Mhm. Ne? Ja, genau. Das ist ja, oft, ne? Ja, das ist eine Aussage.
Genau. Eine Aussage. Wir haben ja einen Prozessschritt mehr, das Abfüllen in Flasche. Ne?
Ja.
Also, ja, und da hat ja der Dave auch schon mal das Stichwort vorhin gesagt, der vergärt im Keg und füllt es auch, drückt es dann um oder wie machst du das?
Also Entweder ich zapf's wirklich direkt aus dem Fass, in dem ich es vergoren habe, weil wenn das Bier halt irgendwie 1 bis 2 Monate alt ist, muss ich sagen, habe ich keine Autolyse feststellen können. Ich habe sogar tatsächlich jetzt ein...
Das ist auch zu kurz.
Also, aber dann mit Floating Dip Tube, oder?
Floating Dip Tube, genau. Ja, also das ist wirklich wichtig. Ich habe dazu aber auch tatsächlich in meinem Blog ja einen ganz, ganz ausführlichen Beitrag mit irgendwie 3000 Wörtern geschrieben. Also der
kommt
sehr,
in die
sehr,
Shownotes. Ja.
Und genau, also manchmal drücke ich es... Manchmal drücke ich es auch um tatsächlich, aber dann spüle ich das Fass halt auch wirklich so vor, dass ich das komplett mit Wasser fülle, einmal kurz leer drücke mit CO2 und dann weiß man halt, das ist annähernd sauerstofffrei. Annähernd. Mhm. Es geht gegen null. Also es sind vielleicht 0,1, 1, 2 ppm pro was weiß ich was, aber damit fahre ich sehr gut.
Ähnlich ist es ja, wenn du im ZKG unter Druck verkehrst.
Genau.
Wenn ich zum Beispiel meine CC-Fässer, die fülle ich komplett mit Wasser.
Genau.
Und drück das mit Sauerstoff das Wasser wieder raus.
Mit Sauerstoff. Und
fülle dann vom ZKG.
Nee, mit CO2.
Mit CO2 raus. Ne?
Ich war jetzt gerade nämlich so, hä?
Jetzt kommt ein richtiger Trick.
Genau. Und dann mit CO2 wieder raus und dann drücke ich vom ZKG eben in diese Fässer, wo ja quasi
genauso mache ich es auch.
CO2-Atmosphäre
hat. Und dann den Schlauch halt auch nochmal, ne? Wenn dann,
genau. Ja, ich mache halt wirklich.
Relativ safe, ne?
Und, ja, und das, hat man, das hat man auch gut gesehen. Ich mache das auch so. Wir sind jetzt schon in der Vermeidung. Ich hatte noch eine Sache davor, aber wir können dann auf jeden Fall da reingehen. Ich mache das auch so und packe den Schlauch dann, also wo ich das Wasser rausdrücke, den packe ich dann schon an den Ausgang quasi vom Unitank und lass noch das CO2 so ein bisschen durchpusten. Und dann verschließe ich quasi. Dann hast du wirklich... alles rausgedrückt. Und das Witzige fand ich, dass das im viel größeren Stil bei Berlo auch so war.
Ja, also das ist auch so, genau.
Die haben so einen riesen 50 Liter Keck mit Hefe gebracht und haben das quasi über ein Teestück mit reingeballert. Aber er wollte natürlich nicht, dass du in dem Schlauch den Sauerstoff mit reindrückst. Hätte man ja machen können bei der Hefe.
Genau, weil es ist ja Belüftung eigentlich dann wieder.
Aber er hat's genauso, weil das wahrscheinlich in anderen Prozessen auch so macht, hat er auch gesagt, nee, wir drücken erstmal das und das da raus und so weiter. Dass du quasi den Schlauch erstmal spülst und dann gehst du eben ran.
So macht man es ja auch, ne?
Finde ich auch gut. Und ist auch im, wenn du eben das Equipment hast, im Hobbybereich umzusetzen. Das ist natürlich machbar, ne?
Also. Es geht ja gerade vor allen Dingen mit diesen John Guest Fittings halt einfach super einfach. Also du kannst ja sogar im Prinzip, das will ich ja auch noch machen, einen Gardena Adapter mit einem Schlauch auf die John Guest Fittings halt bauen. Dass du quasi mit einem Gardena-Schlauch auf ein John Guest Fitting halt gehst.
Also ich habe einen Tree Clamp auf Gardena, ja.
Ja gut, Beispiel. Dann kannst du damit auch oft
schon gehen. Damit komme ich überall, genau, da komme ich überall hin.
Ich glaube, das ist einfach für jeden Hobbybrauer ist es so eine natürliche Evolution. Jeder ist irgendwann am Anfang, füllt vielleicht noch mit normalen Schlauch aus dem Speideltank ab und irgendwann, wenn du dich mit dem Thema Fehler rum beschäftigst und dann Oxidation, wenn das vielleicht jemand mal sagt, okay, der Bier ist oxidiert, dann fängst du an, ja, wie könnte man das verbessern? Und das ist so die natürliche Evolution, so war das bei mir auch. Und irgendwann hast du dann den Gegendruckabfüller. Das ist einfach so, weil du natürlich, das ist Wertschätzung auch für das Produkt, was du machst, weil ich stecke da so viel Zeit rein und so viel Liebe und dann soll es doch nicht am Abfüllen irgendwie dann scheiße werden.
Das Ding ist, du hast ja am Anfang erstmal genug damit zu tun, den Prozess zu verstehen. Und das ist ja auch, das ist ja erstmal. Das ist
ein Lernprozess, genau.
Ja, wenn du das erstmal liest, dann ist es ja Raketenwissenschaft, bis du es dann mal gemacht hast und dann denkst du, eigentlich ist es gar nicht so.
Ja.
Ne? Also klar musst du dann deinen Prozess ein bisschen im Griff haben und vielleicht passt nicht die Sudhausausbeute oder was weiß ich, Bier ist zu bitter geworden oder zu wenig bitter. Und das sind aber alles Sachen, die kannst du anpassen. Aber dann hast du das erstmal verstanden und dann irgendwann, wie es ja Daniel sagt, dann musst du halt mal langsam in den Kaltbereich gucken. Ich meine, das sagt ja auch jeder erfahrene Hobbybrauer oder jeder erfahrene Brauer. Kaltbereich, Hefe, Abfüllung, das sind die Sachen, da machst du dir dein Bier kaputt oder machst es halt so richtig gut. Und was ich noch ganz kurz vorher ansprechen würde, weil ich es eben auch zum Beispiel im Braumagazin gelesen habe. Wir hatten jetzt ganz oft diese feuchte Pappe angesprochen. Pappdeckel, Löschpapier höre ich auch ganz oft. Das sind so Sachen, die ja für Oxidation stehen. Mittlerweile gibt es aber auch Studien, die sagen, dass eben dieser Pappdeckel, dieses feuchte Pappe oder wie auch immer man es benennen möchte, dass das nicht durch den Eintrag ins Jungbier kommt, also nicht durch späte Oxidation quasi, also beim Apfel zum Beispiel.
Hot Side Aeration.
Genau, sondern durch Vorläuferstoffe, die dann eben mit Sauerstoffmolekülen im Heißbereich irgendwie verschmelzen,
in Berührung kommen,
reagieren und durch, ja, dann quasi eine lange Lagerung, du trinkst es ein bisschen später, dann diese Pappdeckel-Aroma reinkommt.
Macht irgendwie Sinn, weil ja auch Oxidation, na, das hattest du, glaube ich, oder irgendwer hat das geschrieben, dass Oxidation natürlich, weil es halt ein biochemischer Prozess ist natürlich und das ist ja, wie wir uns bei höheren Temperaturen wesentlich schneller fortbewegen als bei langsameren, niedrigeren. Unser Stoffwechsel ist halt auch langsamer, wenn es halt kälter ist und deswegen laufen ja auch biochemische Prozesse wie zum Beispiel Hefevermehrung und so weiter halt einfach schneller bei höheren Temperaturen und das ist auch Oxidation. Also Oxidation, genau, geschieht halt auch schneller bei wärmerer Lagerung. Und dazu gibt es übrigens, das fällt mir jetzt gerade ein in dem Kontext, ein Philosophy-Experiment, auch wenn wieder Bernd Unger und alle schreien, es macht alles keinen Unterschied, ist mir scheißegal. Also trotzdem, ja, es gibt Experimente. Raus. Die haben das halt verglichen, wo die tatsächlich ein Bier länger warm gelagert haben, was aber bewusst oxidiert wurde beim Abfüllen, als das, was kalt gelagert wurde. Und es waren beide Biere scheiße. Da braucht man sich gar keine Gedanken drüber. Die waren beide scheiße. Aber die waren trotzdem unterschiedlich scheiße.
Genau, genau. Und das wäre jetzt das Experiment. Also zu sagen, okay, habe ich ein Bier, wo ich beim Maischen oder beim Läutern zum Beispiel plätschern lassen habe oder beim Whirlpool zum Beispiel nicht aufgepasst habe, ob ich mir ein bisschen Sauerstoff eintrage.
Genau.
Habe ich dann bei einer warmen Lagerung einen anderen Geschmack, als wenn ich zum Beispiel da mega aufpasse und beim Abfüllen ein bisschen plätschern lasse mit so einem Apfel oder mit so einem Schlauch oder so. Ne? Also dann müsstest du eigentlich nach diesen Studien, die es so gibt mittlerweile, müsstest du unterschiedliche Geschmackserlebnisse haben, was das Bier angeht. Das wollte ich auf jeden Fall nur nochmal ansprechen. Ich kann es nicht hundertprozentig für meine Biere oder für andere Hobbybrauerbiere sagen. Ist super komplexes Thema, finde ich, aber mittlerweile gibt es eben diese Sachen, deswegen wollte ich das auf jeden Fall hier nochmal anbringen.
Ja, also Daniel, jetzt bin ich auch mal gespannt, wie deine Meinung dazu ist.
Ja, Daniel hat eine Meinung dazu, das sehe ich. Der hat sich zurückgelehnt, jetzt geht's los.
Nee, eigentlich wollte ich jetzt anfangen mit zum Thema Vermeidung.
Ja, gern. Also, genau. Aber kannst du dazu, ich finde es auch schwierig,
ja.
Weil keiner macht ja dieses Hirnrissige, muss man ja schon sagen, Experiment.
Also New England IPA vor allen Dingen.
Und versaut sein Bier quasi zweimal auf verschiedene Weisen. Ne?
Also beziehungsweise nicht zweimal, einmal gleichzeitig bei zwei.
Naja, einmal müsstest du es ja quasi im Heißbereich versauen, abfüllen. Und dann müsstest du es nochmal straight richtig brauen und dann quasi beim Abfüllen versauen, um dann
genau,
zu sagen.
Genau, letzteres haben die gemacht. Letzteres haben die gemacht. Also Entschuldigung, okay. Das war jetzt nicht Hot Side Aeration.
Eine Meinung weiß ich nicht. Also ich würde einfach nur sagen, wir sind ja Hobbybrauer oder wir kommen aus der Hobbybrauerschiene. Auch wenn Heißbereich Oxidation eventuell umstritten, weiß ich nicht.
Da ist es umstritten, würde ich sagen.
Man kann es wissenschaftlich beweisen, ist klar. Was es für Auswirkungen hat, okay.
Die sind halt viel zu gering.
Genau. Und aber wir Hobbybrauer, ein Trichter und einen Schlauch hinmachen, einfach nicht plätschern lassen. Das ist es eigentlich. Was können wir machen? Was anderes können wir nicht machen? Ein Trichter und einen Schlauch nicht plätschern lassen. Fertig. Ja, das kostet so 3 Euro und dann haben wir das erledigt, das Thema.
Ja, aber man muss natürlich sagen, kriegt den Kaltbereich in Griff und danach kann man sich nochmal über Oxidation im Heißbereich Gedanken machen.
Genau.
Also
genau.
Das ist die
Krux,
also, ja, genau, also das musst du halt einfach im Griff haben. Und wenn das läuft, also wenn du mit Gegendruck abfüllst, du hast das im Griff, du hast vielleicht Keks oder einen Tank oder was weiß ich, also alles läuft wirklich nach Plan, dann kann man nochmal gucken, plätschert es vielleicht ein bisschen zu viel beim Maischen oder beim Läutern, wie mache ich mein Whirlpool, trage ich mir da ein bisschen Sauerstoff ein, dann kann man das vielleicht noch minimieren, aber der Einfluss dessen ist viel, viel geringer, als wenn ich mit dem Schlauch von oben das Jungbier in die Flasche plätschern lasse.
Oder ein Keck halt auch.
Oder ein Keck plätschern lassen, ja genau, das geht halt auch nicht, genau.
Also deswegen.
Das ist halt noch viel mehr, also du hast ja noch viel mehr Fläche, wo du quasi, wo du dir Sauerstoff, na herzlichen Glückwunsch, ne?
Ja, und das Ding ist halt, die Oxidation hat ja da halt auch, das habe ich noch gelesen, viel länger Zeit zu reagieren. Das ist ja das Problem.
Ja, stimmt, weil du die Flasche hast ja schnell getrunken vielleicht.
Und im Heißbereich, nee, andersrum.
Ach so, du meinst, nee, ich meinte jetzt im Keck zur Flasche, ne? Weil das Keck,
ja, das auch.
Dass das am Ende vielleicht ein bisschen oxidiert schmeckt, ist ja die größere Chance als die Flasche, die du dir vielleicht mal reingezogen hast oder so, je nachdem.
Ich finde ja auch den, zum Beispiel den iTap, ne? Den haben wir, wir alle drei haben den iTap, ne? Der ist gut, wenn man ein paar Dinge beachtet.
Ja.
Ne? Ich meine, ich kann nicht einfach nur so eine Sekunde vorspülen und dann das Ding, das Bier reinlassen. Ich meine, der dreht das Bier ja an, dass es an der Flaschenwandung runterläuft, aber da hast du auch eine relativ hohe Oberfläche, sag ich mal. Ne? Ja. Du musst schon die Flasche relativ lang spülen und dann funktioniert das Ding auch. Aber das Wissen, da muss man sich halt ranarbeiten. Ne?
Genau, die meisten haben das nicht auf dem Schirm. Man muss auch wissen, der iTap wurde ja eigentlich dafür gemacht, dass der in Bars aufgehängt werden können und sich die Leute eine Flasche Bier mit nach Hause nehmen können, vom Fassbier. Ja, und dann wissen die Leute, die das ja dann quasi ausschenken, auch, okay, das wird jetzt heute Abend oder spätestens nächstes wird das getrunken, dann hast du das Problem natürlich nicht. Aber grundsätzlich dieses, dass es an eine Flaschenwand runterläuft, ist natürlich einfach nur mega genial, weil dadurch kannst du halt jedem, also auch jeder, der noch nicht mit einem Gegendruckabfüller gefüllt hat, wird damit Bier schaumfrei reinkriegen, weil damit wird es ja quasi nochmal wie in der Spirale entspannt. Beruhigt. Genau. Ja. Und so wird es ja zum Beispiel Fanta und sowas abgefüllt. Also so diese ganz, ganz krass karbonisierten Sachen, die werden eben so an der Außenwand lang getrieben. Und dass du das natürlich spülen musst, wenn du das jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier mir ein geiles Pilz gemacht und das will ich jetzt erstmal nochmal 3-4 Monate hier in die Flasche packen und so weiter, aber dann musst du halt krass spülen und weil du halt auch von oben nur spülst, musst du halt immer wieder quasi aufmachen und den Sauerstoff-CO2-Gemisch wieder rauslassen aus der Flasche und
genau.
Du wirst es halt nicht, das habe ich ja auch in meinem, ich habe da ja auch mal einen Beitrag zugeschrieben. Ich würde mit dem iTap zum Beispiel einen Vesti-Klon würde ich damit nicht abfüllen, den ich irgendwie 2, 3, 4, 5 Jahre mal lagern lasse, wo ich immer mal ein Fläschchen aufmache. Aber ich habe damit auch schon IPAs gemacht, die
nach einem Jahr immer noch anscheinend, ja.
Ja, das war jetzt nicht in der Dose, aber in der Flasche trotzdem. Das funktioniert schon, das geht schon. Aber man muss ja einfach so ein bisschen gucken. Ne? Also wenn ich so wirklich so richtig lange Lagerbiere haben will, weiß ich nicht. Aber wie der Daniel sagt, auf jeden Fall genug spülen und da nicht mit dem CO2 geizen. Das ist so. Also wenn ich die Flasche habe, und ich weiß, das tut dann natürlich weh, dann musst du dir wieder jemanden suchen, der die füllt oder dann kostet das wieder aber 10, 15 ehrlich. Euro. Aber du, ich weiß, was du sagen willst. Und zwar, du stellst dich den ganzen Tag hin und brauchst dieses Bier und du kümmerst dich, bis es dann irgendwann in der Flasche kommt und danach ja auch noch machst du Etiketten oder was weiß ich und hast noch einen Kühlschrank gekauft, wo du es reinstellst und kühlst und das kostet ja auch alles Geld. Dann spart halt nicht an den 10, 15 Euro CO2, wenn ihr die Flasche habt. Dann spült halt einmal mehr.
Und vor allem, kleiner Tipp, holt euch eine Leihflasche vom Hornbach für, ich weiß nicht, die kostet 110 Euro oder 120 Euro.
Genau, gibt's auch im Obi.
Ja. Genau, und dann die Füllung mit 10 Kilo, ich habe eine 10 Kilo Flasche, die kostet beim Hornbach aktuell mit Lebensmittel echt 25 Euro oder so. Ja. Und 10 Kilo, das hält echt ewig. Also wenn du
10 Kilo ist viel.
Ja, genau. Ja.
Also ich mache es nicht so, also bei uns, ich weiß es aus der Brausport-Gruppe, dass es da gibt es auch diesen Tipp, das machen ganz, ganz viele so. Du musst halt einmal quasi ein bisschen mehr investieren, hast dann relativ günstige Füllung. Und bei mir ist es halt, jetzt passt es halt wieder, das war Zufall, wir sind ja umgezogen hier, aber mein Getränkemarkt, da ist auch ein Tiermarkt quasi angeschlossen mit Aquaristik und die verkaufen auch Lebensmittel echtes CO2. Das heißt, ich nehme da meistens einen Kasten Bier, irgendwas mit ein bisschen Wasser und dann nehme ich mir halt eine neue CO2-Flasche mit. Ne? Das ist also mega gut. Muss man einfach so ein bisschen gucken. Ich würde da auf jeden Fall nicht sparen. Ihr ärgert euch einfach nur kaputt. Ja.
Ich würde
Vermeidung, oder?
Genau, Vermeidung.
Das ist ja das, was jetzt interessiert. Genau. Und Daniel, du darfst ja gerne loslegen.
Ja, ich würde da ein bisschen spoilern, so aus meinen Fehlerum-Seminaren, die ich so anbiete. Da ist natürlich, wenn ich die halt, die sind eigentlich schon für Hobbybrauer ausgerichtet, ne? Also wie entsteht ein Fehlaroma und wie vor allem für uns Hobbybrauer auch, wie vermeidet man das? Und ein Punkt natürlich ist, hat man ja vorhin schon, Flaschen und Fässer möglichst voll machen, also geringen Kopfraum, nicht ganz voll machen, ne, sondern ein bisschen so einen Zentimeter freilassen. Das ist das eine. Dann haben wir nicht plätschern lassen, das ist ganz, ganz wichtig, ne, also im Heiß- und im Kaltbereich, ne, niemals plätschern lassen. Im Heißbereich habe ich es ja schon gesagt, ein Trichter und ein Schlauch kostet 5 Euro oder was weiß ich. Die Vermeidung ist da relativ günstig, wenn man im Kaltbereich da was investieren will. CO2-Equipment kostet ein bisschen mehr, aber wenn man ein bisschen basteln kann, dann kostet so ein Gegendruckabfüller auch nicht die Welt. Ja, es gibt ja auch gewisse Additive, die man dann dem Bier zugibt, um eben Oxidation zu vermeiden. Also zum einen kann man zum Beispiel Sulfat mit ins Brauwasser nehmen, durch Calciumsulfat, also jeder kennt das, Braugips, ne? Da spricht man so von 150 Milligramm pro Liter und vielleicht bei Ales kann man ein bisschen höher gehen. Und der Hintergrund ist eben, dass da Schwefeldioxid gebildet wird. Aber ja, es ist natürlich ein bisschen viel Chemie, aber Braugips kann das eben verhindern. Und wo ich jetzt auch persönlich eine sehr gute Erfahrung gemacht habe.
Ascorbinsäure.
Genau, Ascorbinsäure.
Habt ihr da Erfahrung gemacht? Oh, da bin ich selber mega gespannt drauf, weil ich habe sie noch nie benutzt.
Ich hab Biere damit probiert und das war ein krasser Unterschied, heftig.
Okay, krass. Okay, ich bin gespannt, was ihr so erzählt.
Es gibt natürlich, also wenn man sich mit dem Thema Ascorbinsäure beschäftigt, gibt es natürlich im Forum und es gibt etliche Schriften, die sagen, dass Ascorbinsäure auch das Gegenteil bewirken kann. Weil wir jetzt wieder zum Thema kommen, ne? Auch andere Lebensmittel, zum Beispiel schaut man sich einen Orangensaft an.
Ja, das genau, da ist auch Antioxidationsmittel.
Immer Vitamin C mit drin, immer Vitamin C, Ascorbinsäure als Antioxidant. Ja. Ich habe für mich so herausgefunden, also du gehst in DM oder keine Werbung jetzt oder Müller oder irgendwie.
Egal.
Holst du so eine, ja genau, das wir alle genannt haben.
Ja, genau.
So ein kleines Döschen Ascorbinsäure, ne, Vitamin C, und da ist meistens so ein Dosierlöffelchen drin und der hat 120 Milligramm. Und 120 Milligramm auf einen Liter für gestopfte Biere, und das sind Welten, wirklich. Also ich habe da mal einen Versuch gemacht, abgefüllt ohne und dann mit, und habe das ein Jahr stehen lassen bei meinem Schwiegervater im Kühlraum, und das waren Welten, wirklich. Also ich bin davon überzeugt. Andere sagen halt, ja, da gibt es Schriften, die das Gegenteil behaupten. Lernen durch Misserfolg oder Learning by Doing, wie man es nennen will, einfach machen, sich selber davon überzeugen.
Hat es Nachteile? Also gibt es irgendwas gesundheitlich, geschmacklich, irgendwas?
Nee, es ist ja gesundheitsfördernd, deswegen, weil wir ja noch genau. Vitamin C noch ins Bier hinzugeben. Ja. sieben Bier decken den Tagesbedarf an Vitamin C oder wie sagt
man? Da bin ich ja gar nicht mehr so weit weg von.
Ja, Dave, das passt ganz gut, ey. Der war schon wieder unterwegs, hat sich ein neues geholt.
Man muss halt aufpassen, mit 120 Milligramm pro Liter bist du noch unter der wahrnehmbaren Geschmacksschwelle. Natürlich gibt es auch eine Geschmacksschwelle, schwieriges Wort, nach ein paar Seidler. Ne?
Aber was schmeckst du dann? Also was?
Ja, was? Irgendwann wird es halt sauer. Das ist dann sauer.
Sauer, okay.
Ascorbinsäure ist Säure, ne?
Ja, klar. Ascorbinsäure. Also die senkt auch den pH dann dementsprechend. Genau.
Ah, okay.
Aber mit dem...
Kannst du wieder mit Backpulver dagegen steuern.
Dave's House-Tipp.
Genau.
Natürlich dann auch die anderen Hilfsmittel, die wir haben, beachten. Also möglichst ohne Plätschern und Flasche voll machen. Ja. Und Ascorbinsäure ist perfekt. Echt für gestopfte Biere, IPAs oder so, perfekt. Also meine persönliche Erfahrung. Und dann ist natürlich so, dass wir durch den Hopfen halt einen hohen Polyphenolgehalt haben, der ja auch als gewisses Antioxidant wirkt. Und Einsatz von dünkleren Malzen, also Melanoidine sind auch Antioxidantien, also je dünkler das Malz, desto besserer Schutz vor Oxidation.
Die opfern sich quasi, ne?
Genau.
Und die opfern sich für wertgebende Stoffe, genau. So kann man so ein bisschen sagen. Die springen so in die Bresche, schnappen sich irgendwie so ein Sauerstoffmolekül und reagieren halt auch schneller mit denen. als irgendwelche wertgebenden Stoffe im Bier.
Und tatsächlich ist es auch so, dass dünklere Biere viel, viel weniger oxidiert sind als helle Biere.
Genau, also aber dazu möchte ich gerne mal ganz kurz was anmerken, weil ich habe auch, das habe ich genauso gelesen und auch ganz oft gehört, dass eben dunklere Biere weniger Potenzial haben zu oxidieren. Dann habe ich aber heute nochmal Google Scholar, also diese Bibliothek, Universität, Suchmaschine, wo halt wirklich nur so wissenschaftliche Studien,
Dissertationen und so weiter kommen, ja.
Genau, und da habe ich ein paar gefunden. Ich meine, ich konnte leider nur immer das Abstrakt quasi davon lesen, also nicht die ganze Studie. Wäre jetzt auch in der Kürze der Zeit ein bisschen schlecht gewesen, aber jedenfalls stand da halt auch oft, dass aber auch irgendwie dadurch, dass diese Maillard-Reaktionen halt schon so vielfach aufgetreten sind beim Rösten, beim bei dem Darren der Malze, dass die wieder eigentlich auch wieder ein gewisses oxidatives Potenzial halt mit in das Bier bringen.
Dekoktion soll das ja auch bringen, ne?
Genau, also das macht ja auch genau Sinn, weil dadurch
wieder
Maillard-Reaktionen entstehen.
Das ist ja genau das, was du willst, ja.
Genau. Also ich will nicht sagen, dass du falsch liegst. Ich glaube auch, ich bin auch eher der Befürworter dieser Theorie, ne, dass dunkle Biere, die eben dunkle Malze haben, dass sie halt einfach auch wirklich nicht so schnell oxidiert.
Das ist wieder das Thema, ne? Da haben wir das wieder
wie Realität sagt man
jetzt, und, ne? Ja. Und wissenschaftliche Erkenntnisse,
ja,
ne?
Ja, genau.
Also ich habe viel mehr oxidierte, helle Biere getrunken in meinem Leben als dunklere.
Ja,
also safe.
Genau. Es ist auch, glaube ich, bei hellen Bieren einfacher zu identifizieren. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund.
Sag's nochmal bitte das Wort.
Identifizieren.
Geil. Sehr Ach, schön. Dave, ich freue mich so, wenn du in Franken bist, echt.
Ey, wir haben auch bald 2 Stunden. Dave, lässt's gut reinlaufen, ja. Herrlich. Kann man jetzt auch mal sagen, wir haben uns auch mega gefreut auf heute Abend. Also, jeder hat in die Gruppe geschrieben. Wir haben ja so eine kleine WhatsApp-Gruppe, dass wir uns einfach freuen und abend Bierchen trinken, ein bisschen quatschen und dann halt auch noch irgendwie Podcasts aufnehmen.
Ja. Nein. Ja, eigentlich ist es so, wenn wir reden, das ist ja, dass wir Podcasts aufnehmen, das nimmt man ja gar nicht so wahr. Das
So soll es ja bei uns sein, das versuchen wir auch immer. Ich versuche immer so ein bisschen zu gucken, dass wir so im roten Faden bleiben, aber dass wir einfach so miteinander quatschen und das ist ja das...
So wie man es mit einem guten Freund machen würde.
Genau, und ich glaube, das ist auch mittlerweile das, was die uns hören, zu schätzen wissen. Also ganz am Anfang sind wir ja da so ein bisschen, ne?
Ganz süß und zurückhaltend.
Aber dann gab es auch so ein bisschen Probleme, weil wir so viel gequatscht haben. Was ja okay ist und wo wir dann gesagt haben, nee, davon gehen wir jetzt auch nicht weg. Das ist ein Feedback, nehmen wir an, aber das ist das, was wir wollen. Das soll auch mal ein bisschen abschweifen können. Das soll auch mal ein bisschen Quatsch zwischendurch sein und vor allen Dingen eben vorneweg. Na, den lassen wir uns halt auch nicht nehmen.
So. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? Also für mich ist natürlich als Familienvater und 40 Stunden in der Woche und so, ist es natürlich schwierig, da jetzt mal so 2 Stunden Podcast zu hören.
Ja.
Aber das hole ich immer auf, wenn ich irgendwo hinfahre zu einem Chatschen.
Das finde ich auch immer schön, dass du dann schreibst, so jetzt bin ich bei Folge so und so.
Los, ne? Genau. Und dann zu Meiningers, ne? Das sind 3 Stunden oder so, da habe ich 3 Folgen angehört oder 2 Folgen und dann auf dem Heimweg nochmal 2 Folgen und dann hole ich das immer wieder auf. Ne? Und dann haben wir uns ja unterhalten auf der Fahrt mit Cream Ale, ne?
Und wir haben ja auch, genau, wir haben ja vorher gesagt, wir haben ja auch noch telefoniert dann, ne, auf der Rückfahrt, genau, glaube ich. Ja, das war schön. Das
ist cool, ja. Also deswegen,
make Cream Ale great again.
Ja, müssen wir jetzt auch mal ein T-Shirt rausbringen. Ne? Das ist, wie gesagt, das guckt vielleicht auch mal. Ich habe gerade so ein bisschen, also ich mache ja die Geschichte mit Spreadshirt bei uns auch. Ich habe da gerade so ein bisschen Probleme, weil die auch den Preis angezogen haben und so weiter.
Echt?
Also, ja, wir können eigentlich, das war jetzt nur Faulheit, eigentlich können wir die Preise gar nicht mehr halten, die da drin sind. Kriegt man ja überall mit mittlerweile Baustoffe,
ja, Versandkosten,
organische Stoffe, halt Versandkosten, auch, ne? Alles Mögliche steigt ja auch gerade an. Ist schwierig, müssen wir mal gucken, eventuell müssen wir das auch umziehen. Genau. Aber da machen wir uns Gedanken, aber so ein T-Shirt wird man auf jeden Fall jetzt auch mal wieder rausbringen.
Und es gibt auch wahrscheinlich bald noch eins zum Thema Fehlaromen, weil da habe ich
auch. Weil das so gut passt. Idee. Aber wir haben uns auch überlegt, gerade in der kurzen Pause, dass wir vielleicht wirklich so eine schöne Reihe draus machen, dass wir den Daniel dann häufiger einladen, uns ein Fehlaroma rausgreifen und damit dann einfach eine Folge bestreiten. Das, man merkt ja jetzt auch, es füllt einfach ganz, ganz locker so ein Podcast, so ein Abend, so ein Podcast, ja, so ein Abend. Das ist einfach krass. Ne? Wie lange man dann drüber erzählen kann.
Ich meine, wir könnten jetzt auch wirklich wahrscheinlich 3 Stunden über Oxidation reden.
Ja, safe. Genau. Ja, ja, weil du, jeder hat so seine Erfahrungen damit gemacht und auch mit anderen Fehlern rum. Und das ist auch immer super spannend und zu sagen, okay, was kann man vielleicht machen? Also, wie jetzt zum Beispiel.
Und Oxidation ist halt eben, ja, Entschuldigung, ja, also Oxidation ist halt einfach das schwierigste Fehlaroma, glaube ich.
Absolut, deswegen haben wir uns das jetzt erstmal rausgegriffen. Aber wie jetzt mit der Ascorbinsäure, ich habe echt schon viele, viele hopfenbetonte Biere gemacht. Ich habe die noch nie benutzt. Ich habe eher darauf geachtet, dass quasi mein Prozess an sich passt, weil ich da wiederum denke so, die will ich eigentlich nicht einsetzen. Das genau. ist so mein, weiß ich auch nicht warum.
Ich verstehe
also ich hau
das.
Halt alles ins Bier, ne? Aber die nicht.
Aber keine.
Aber Vitamin C. Ne?
Also Vitamin C. Also da hört es auf. Also wenn es gesund wird,
aus Zitronen kommt. Echt. Okay. Aber wie ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel eigentlich Zitronen, wirklich Zitronensäure halt tatsächlich oder Zitronenschalen verwendest,
Zitronensaft? Zitronen haben ja eigentlich gar nicht so viel Vitamin C. Ne? Da kommt das, glaube ich, die Säure. Ne? Also nee, Zitronen sind nicht so. Da gibt es andere Lebensmittel, die deutlich mehr haben.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, guckt mal, Leute.
Aber Dave, was ich sagen wollte, ist, im Ende September, wenn dann das nächste Fehlerum im Seminar ist, dann kriegst du einen Platz von mir, okay? Ich meine, du bist dann ein armer Azubi, das kannst du dir dann wahrscheinlich nicht leisten, ne?
Aber dann kriegst du einen Platz.
Ja, Dave, da musst du durch.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder sagen soll, du Arschloch.
Ja, also, ich kann sie dir raussuchen. Ja.
Drei Jahre Stift beim Hertel, das wird gut.
Nein. Ich bin gespannt. Ich kann ja, hör mal, weißt du was, als Dankeschön mache ich auch ein paar Bilder von dir, wie du da geil am stehen bist und so. Oh
Gott. Aber ich glaube, die Leute da draußen, die sorgen dafür, dass September nicht das nächste Fehlerum-Seminar ist, sondern dass es dazwischen noch ein paar andere gibt, ne?
Ja, wie gesagt, gern. Mir persönlich gefällt es halt auch, irgendwo hinzureisen und neue Leute kennenzulernen. Das ist eigentlich die Hauptsache, warum ich das mache. Also jetzt in Mainz, bei Kühlkunst und Rosen und an dem Brausportverein. Ja. Ganz viele Leute, die man halt nur online kennt, dann auch persönlich kennenlernen. Das war einfach.
Das ist schon cool. Viel wert, ne?
Ja, ja, genau.
Also deswegen, das ist halt auch das Coole an der Hobbybrauer-Connection, ne? Das funktioniert absolut. Einfach immer auf Anhieb irgendwie.
Ja, und du musst dich halt, genau, du musst dich halt eigentlich nicht lange irgendwie verständigen, so um auf ein Level zu kommen, sondern du bist eigentlich auch direkt auf dem Level.
Und Kühnkunst Rosen sind halt auch, ne, der Wendelin, der Chef, der ist ja auch Hobbybrauer, immer noch irgendwie so ein bisschen, der testet ja immer noch ganz viel, aber war es vor allen Dingen und hat da halt einfach ein Herz auch für. Ne? Also wenn wir da sagen, wir würden dir gerne irgendwie einen Vereinsabend machen oder irgendwas, dann sagt er eigentlich nie nein, dann geht das immer irgendwie klar. Leute, Oxidation, Vermeidung.
Ja, wir haben, ich habe noch ein bisschen was tatsächlich.
Ja, ja, auf jeden Fall, deswegen, also wir waren jetzt bei Ascorbinsäure. Daniel, hast du noch was man noch mit reinschmeißen kann, um das zu vermeiden, oder Dave, wie sieht's bei dir aus? Du hast noch was, ne? Ich glaube auch, ich sehe es ja auf dem Sheet.
Passt das bei dir denn, Daniel, oder möchtest du noch was?
Nee, sagen? Alles gut. Also von meiner Seite
noch
Blau gibt's und Ascorbinsäure sind so die.
Ich meine, vielleicht hast du ja sonst noch mal eine Ergänzung zu dem, was ich jetzt sage. Und zwar, was ich jetzt.
Ich gehe jetzt mal ganz kurz, ich höre euch, aber ich gehe mal ganz kurz Bier wegbringen.
Ja, ne, pass auf, aber hoffentlich hat das Mikro nicht.
Nee, das Mikro
ist. Ja, sowieso wie beim Tasting, ne?
Beim Tasting habe ich das.
Hast du das mitbekommen, Daniel? Wir haben ja letztes Jahr ein Tasting gemacht, ne?
Ja.
Das bleibt jetzt auch einfach im Podcast drin, ist egal. Okay. Das haben eh schon die Hälfte der Leute mitbekommen. Der Paul hat ja damals. Bei Hopfen sei Dank ist er halt ins Klo gegangen, hat gepinkelt und hat das Mikrofon nicht ausgemacht.
Nein.
Und dann irgendwie so nach 5 Minuten frage ich den Paul eigentlich so, hey, hast du denn dein Mikrofon ausgemacht? Und die Leute im Chat haben es schon 3-mal geschrieben. Nein, doch.
Cool.
Ja, genau, Biere nicht filtrieren, tatsächlich stand in Brückelmeier. Das gut ist jetzt für uns Hobbybrauer nicht interessant, aber trotzdem finde ich das halt auch einen interessanten Punkt, weil natürlich auch die Hefe irgendwann immer noch mal so ein kleines bisschen Sauerstoff wieder wegmachen kann.
In der Nachgärung vor allem, ne?
Genau, in der Nachgärung. Und genau, zum Thema Nachgärung auch noch mal. Gerade wenn ihr starke Biere braut oder Biere, die lange gelagert worden sind, Sauerbiere oder sowas, diese wirklich nochmal mit einer Nachgärhefe zu versehen, wie zum Beispiel diese CBC1, diese Cask and Bottle Conditioning Yeast von Lallemand, die kennst du ja auch, ne? Mhm. Die springt wirklich super schnell an, hat eigentlich gar keine, also sehr wenig Geschmacksveränderung am Bier. Und sorgt halt dafür, dass das halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr schnell sehr viel von dem Sauerstoff verstoffwechselt wird. Weil das ist ja halt auch eben wieder dieses Ding. Die Hefe, die kann sich ja eigentlich jederzeit von anaerob auf aerob wieder umstellen und auch wieder andersrum, ne? Und das ist halt das, was wirklich wichtig ist. Daniel, du bist weg.
Warte mal, ich glaube, ich muss mal ein Licht anmachen. Es ist schon so dunkel
hier. Aber du bist schwarz. Jetzt bist du wieder da. Genau. Okay. Also das heißt, die Hefe, die kann sich eben umstellen und dadurch passieren dann halt auch wieder nochmal ganz andere Prozesse eben wieder, dass die Hefe Sauerstoff aufnimmt und so weiter. Und was ich jetzt wirklich auch noch interessant fand, was ich jetzt halt auch am eigenen Beispiel gemerkt habe, ist, dass halt auch Biere, die mit Brettanomyces gebraut worden sind, auch die haben das Potenzial dazu, dass halt Sauerstoffeintrag minimiert werden kann, weil die Brett halt auch ständig weiterarbeitet und halt auch eben wieder diesen Sauerstoff halt in sich aufnimmt. Das ist halt das Ding, also auch diese ganzen Moleküle bzw. Antioxidantien, was machen die mit dem Sauerstoff eigentlich? Das ist jetzt vielleicht auch die Frage von den Hobbybrauern. Eigentlich nehmen die das Sauerstoffmolekül in sich auf und verwandeln das in etwas, das nicht geschmackssensitiv ist. Also das heißt, die nehmen das Sauerstoffmolekül, was irgendwann einen Schwellenwert übertreten würde oder übersteigen würde, und dazu führen würde, dass man Oxidation schmeckt, sondern es wird halt einfach in irgendwas, was halt geschmackslos ist, umgewandelt. Mhm. Und das ist halt der springende Punkt, weil ansonsten, glaube ich, kann man sich das halt auch schwer vorstellen, was machen die eigentlich mit dem Bier? Ne? Also warum schmeckt man bei denen Oxidation dann nicht?
Hast du das heute gelesen vom Jan? Ich habe das gerade noch offen hier. Das fand ich, das habe ich noch nie gehört, fand ich aber einen guten Punkt eigentlich. Dass selbst bereits eingetretene Oxidationsfehler lassen sich mit Aufkräusen oft beheben.
Das fand ich wirklich interessant. Das kenne ich halt auch nur von Brettbieren tatsächlich.
Vielleicht kann der Shownotes oder irgendwas? Oder? Vielleicht kann der Jan irgendwie.
Vielleicht kann der da nochmal was sagen. Der war ja auch nicht das letzte Mal zu Gast. Genau. Das finde ich auch interessant, aber ja. Ich habe noch nicht hundertprozentig verstanden, wie er es genau meint. Also.
Vor allen Dingen, ich habe es auch nicht verstanden, deswegen würde es mich interessieren.
Also ist es jetzt die Frage, meint er jetzt die Heißbereich-Oxidation und dann zu sagen, okay, bereits eingetragener Sauerstoff wird durch Hefe, die dann quasi ja den Sauerstoff wieder verstoffwechselt,
um sich zu vermehren. Ja, gut, nee.
Ich glaube nicht, weil die Heißbereich... Das wäre viel zu einfach. Also das wäre viel zu simpel gedacht.
Ne? Und die müsste ja halt eigentlich schon durch die normale Hefe. Genau. Kräusen ist ja eigentlich nur zur Karbonisierung, ne? Genau, oder Diacetyl und andere Phenylaromen auszutreiben.
Ich finde halt auch, das Kind ist ja, wenn man sich so ein paar Sachen anguckt, Heißbereich-Oxidation, wir hatten sie jetzt gerade schon, ist natürlich nicht so ein Riesending, aber das Kind ist dann halt schon in den Brunnen gefallen. Genau. Also gerade wenn man sich so die Dissertation oder irgendwelche Berichte zu Pappdeckel und so weiter anguckt, dann sind die Stoffe quasi vorhanden und können eben nicht verstoffwechselt werden, beziehungsweise werden dann eben
in erst... In Endstadium angenommen,
sozusagen. Genau. Ja. Deswegen, da müssen wir Jan echt nochmal fragen, wie er das genau gemeint hat. Ja.
Aber so nochmal zu dem Thema zu kommen, einfach pragmatisch sein bei dem Ganzen. Herantasten, was ist für einen perfekt, was hilft, was diese Tipps, was wir jetzt alles gesagt haben, für einen persönlich umsetzen. Einfach mal probieren mit Braugips, eventuell Ascorbinsäure. Okay, Paul, bei dir wird es wahrscheinlich nichts mit Ascorbinsäure, weil du halt gesunde Sachen nicht in Bier willst.
Wenn ihr zwei das jetzt auch sagt, ich schütte halt immer nur
Erfahrung gemacht.
Ja, deswegen, nein, also ich habe das auch gelesen und genau wie du es gesagt hast, Daniel, dann habe ich wieder gelesen, es bringt irgendwie doch nichts und es ist so umstritten und bla, und dann habe ich gedacht, ach nee, dann doch nicht. Aber ich meine, es schadet ja im Endeffekt nichts. Deswegen habe ich ja auch gefragt, gibt es irgendeinen, ja klar, sauer, aber okay, ich kann es ja einfach einteilen. Ne? Und wenn es nicht klappt, dann habe ich ja auch nichts verloren, wahrscheinlich. Deswegen.
Ein Punkt, den du auch vorhin erwähnt hattest, Daniel, den ich auch noch interessant fand, ist halt eben, dass gewisse Bestandteile im Bier halt auch das Potenzial dazu haben, stärker zu oxidieren. Und das sind zum Beispiel diese Lipide, die im Trub vor allen Dingen enthalten sind. Also ungesättigte Fettsäuren.
Fette, oder?
Ja. Genau, Lipide ist ja halt eigentlich, das habe ich heute auch extra nochmal gegoogelt, weil Lipide hört man oft, aber man weiß nicht, was es ist. Und das sind halt einfach Fette. Also Lipide sind wie Kohlenhydrate und Eiweiße. Das ist halt einfach der Oberbegriff für Fette. Und es gibt halt eben in dem Hopfentrub ungesättigte Fettsäuren, die zum einen tatsächlich als Hefenährstoff wirken können, zum anderen aber auch das Potenzial haben, zu oxidieren und dadurch halt einfach ein höheres Oxidationspotenzial in das Bier einzutragen. Und da muss man dann natürlich auch wieder so das gesunde Etwas treffen, halt einfach so, dass man sagt, okay, man trägt sich ein bisschen Trub ein.
Da wollte ich gerade drauf hinaus, ist es dann förderlich, dass man Trub drin hat? Manchmal sagt man ja, also es ist ja auch so ein umstrittenes Thema.
Genau.
Wie viel ist dann noch gut, wie viel nicht?
Ich glaube auch, das ist wirklich super schwer zu sagen.
Also ich bei mir zu Hause, ne, in meiner Brauanlage, ich habe die Kühlspirale und da einen Trubkegel hinzukriegen, ist ja quasi unmöglich.
Total, ja.
Das schießt du dann in dein ZKG alles ein dann
schießt halt mit der Hefe so ein bisschen was ab, genau.
Genau, und dann lasse ich es absetzen und dann, aber es bleibt wahrscheinlich noch genug Trub im ZKG drin, also ja.
Also ich glaube, da hat auch wieder Rulosophy haben ja wirklich Experimente gemacht, High Troop versus Low Troop und die haben halt herausgefunden, dass tatsächlich diese High Troop Experimente meistens signifikant waren. Das heißt also, dass das wirklich die Biere sehr unterschiedlich geschmeckt haben und dass das Bier mit viel Trub auch so wirklich so die so der Eindruck von den Brauern waren tatsächlich, die Biere gebraut haben, die alles wussten, die eigentlich beeinflusst waren. Selbst die haben gesagt, dass meistens diese Biere mit super viel Trub einfach so einen Gummigeschmack, also einen Fehlton hatten halt einfach. Ne? Und das liegt wahrscheinlich wieder an Oxidation. Ne? Und deswegen, die waren klarer, das muss man halt auch sagen, durch viel Trub hast du halt wahrscheinlich wieder viele grobe Bestandteile, wo sich halt feinere Bestandteile dran ketten können. So schwer werden, dass sie halt eben aus dem Bier rausfallen, das heißt also sedimentieren.
Ja.
Ganz genau.
Aber das ist ja schon mal, muss man ja ein bisschen sagen, da muss man ja dann die Lanze brechen, wenn Brewlosophy schon mal sagt, dass was unterschiedlich schmeckt und das, was Unterschied genau macht, dann finde ich das ja auch, dann finde ich das ja auch schon mal nicht schlecht.
Ja.
Dass sie dann, aber so ehrlich sind, aber ist natürlich echt ein interessantes Thema. Ja,
ich glaube, das ist.
Aber es ist halt so, es ist halt im Hobbybereich so schwierig, als Experiment umzusetzen. Ich habe da auch immer Bock drauf und ich weiß, Dave, du auch, ne, dass man dann sowas irgendwie als Experimentalreihe macht, aber im Endeffekt bist du aber einfach froh, wenn du deinen Brautag irgendwie packst, ein gutes Bier im Kick hast und das dann trinken kannst und nicht irgendwie denkst so, ja, das habe ich jetzt,
muss ich mir jetzt Gedanken
richtig
machen,
verkackt. Ne? So, und mal gucken, wie scheiße das schmeckt. So. Und mal gucken,
Leute, also wenn wir irgendwann so viele Patrons haben, dass wir jeder davon leben können, dann machen wir sowas nur. Also
ja, aber
wirklich.
Das ist halt, also wenn du dir dann so einen freien Tag nimmst, Daniel, du kennst es ja auch, ich habe ja auch zwei Kids jetzt mittlerweile, ey, dann willst du einfach, dass alles funktioniert und nicht, dass du dir irgendwie sagst, so,
nee, also ich habe da gar nicht,
was für ein Fehlton ich ins Bier zaubern kann.
Und ich habe nicht mal zwei Kids und ich kann das verstehen.
Ja. Das ist also, halt. Also, so Split-Batch dann noch machen und da noch drei verschiedene Vergärungen und um das, die Zeit habe ich einfach nicht.
Ja, also, genau.
Das machen wir halt, wenn man Bock drauf hat, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Bock hätte ich schon, aber die Zeit irgendwie, der Tag hat irgendwie zu wenig Stunden. Naja, egal.
Bevor wir das mit diesem sehr guten Schlusswort halt abschließen, möchte ich nochmal zwei kleine Punkte ergänzen. Zum Beispiel auch zu viel Rohfrucht kann halt eigentlich auch wieder das Oxidationspotenzial erhöhen, was nämlich den Mangangehalt halt angeht. Das steht tatsächlich auch bei Scott Janisch im Buch.
Ist bei auch den ein URBA. Thema,
habe ich auch schon gelesen, ja.
Berliner Weiße, Sauerbiere, so, wo so Rohfrucht so viel zum Einsatz kommt, ne?
Eigentlich schon, aber da würde ich wieder sagen,
aber es Brett, ist
zu vernachlässigen,
ne?
Weil Brett, die Brett wieder da
ist. Ja, genau. Deswegen, da wäre es nämlich eigentlich ein Riesenthema. Ja, okay.
Aber ich glaube, dass da tatsächlich, weil die Brett ja eigentlich normalerweise von Anfang an mit drin ist.
Absolut,
Wieder wenig. Also, genau, das auch nochmal zum Thema Oxidation. Wenn ihr alle Punkte, die wir heute genannt haben, die negativ sind, nicht beachtet und die alle schön mal, also dass mein Bier plätschert im Heißbereich, im Kaltbereich, ich nehme keine Brett, ich nehme keine Ascorbinsäure, ich mach meine Flaschen halb voll, ich lasse meine Hefe irgendwie 3 Monate im Kühlschrank liegen und dann nehme ich die zur Nachgärung, dann habt ihr Oxidation. Aber wenn ihr natürlich alles beachtet, dann habt ihr sehr wenig Oxidation. Und das ist halt das Ding. Ihr könnt euch natürlich auch eure Sachen rauspicken, wo ihr sagt, okay, das klingt für mich logisch oder das ist für meinen Prozess irgendwie machbar oder implementierbar.
Ja, oder leicht umzusetzen, ne?
Genau, das meinte ich.
Manchmal muss man sich ja so ein bisschen verbiegen und das will man vielleicht nicht direkt, aber ein paar Sachen kann man vielleicht direkt umsetzen.
Und das ist halt das Ding. Also ich glaube, dass viele der Sachen, die wir heute benannt haben, umsetzbar sind. Trotzdem muss man sie machen wollen. Und letzten Endes, ja?
Ja, und vor allem, habe ich ja schon vorhin gesagt, aus meiner Erfahrung so bei Judging-Wettbewerben ist also, Oxidation ist schon das Thema im Hobbybereich, ne? Also nehmt euch das zu Herzen, die Zuhörer, ne? Versucht Schritt für Schritt, das muss ja nicht alles gleich umgesetzt werden.
Genau, eins nach dem anderen.
Ihr werdet sehen, dass kleine Schritte schon zu besseren großen Erfolgen führen.
Absolut.
Und manchmal ist es auch gar nicht teuer, sondern man kann das auch durch ganz einfache Prozessschritte, ja. Abfüllröhrchen oder vielleicht auch mal die Flaschen vorspülen, sich eine CO2-Flasche kaufen. Muss ja nicht gleich
CO2-Flasche sein. Also so dass die Flasche, Druckminderer und John Guest-Anschluss, da seid ihr bei unter, ich würde sagen, 60 Euro oder 50 Euro. Und das ist halt einmal 50 Euro. Also, so was jucken euch 50 Euro? Jetzt mal ehrlich.
Um es ganz kurz noch anzureißen, weil wir haben jetzt, ich habe die Fragen mal gecheckt, wir haben jetzt eigentlich alle Fragen, die auch so über Insta und Facebook reinkamen, geklärt, bis auf eine Frage zum Dryhopping, ob man das quasi nur mit einem Drucktank machen könnte oder ob das dann nur oxidationsarm geht. Jein, also ich würde eher zu ja tendieren. Nicht umsonst, ich bin ja auch so ein Hophead und habe mir relativ früh so einen Unitank geholt, bevor ich noch an der Anlage so krass geschraubt habe.
Ganze!
Ja, gut. Aber ich hatte echt noch Glück, ey, was die Preise angeht, weil mittlerweile
Ich
hätte gerne einen zweiten, aber nicht bei diesen Preisen.
Waren die günstiger?
Ja, ich habe meinen Unitank, den 56 Liter, also 15 Gallonen sind das, für unter 1.000 Euro gekriegt.
Wow. Ja, aber nur den nackten, ne? Also,
aber der kostet mittlerweile 1.300, 1.400.
Echt?
Ja, ja.
Oh, und shit. Ich habe meinen 65-Liter-Tank für 150 Euro.
Ja, gut, du hast das Ding ja auch auf dem Mond selber zusammengeschweißt.
Ehrlich, ey. Auf dem Mond mit Kopfstand und ohne Sauerstoff. Ja, aber wirklich, ey.
Und dann hat er noch einen ganz kurzen Facebook-Post gemacht. Hier
Daniel, also ich lade dich gerne ein, mir auch nochmal einen zu schweißen. Also ich bin da, sehr dankbar.
Wegschweißen ist schon nochmal eine andere Geschichte. Wegschweißen ist schon nochmal.
Ja, aber das ist doch gar kein Problem, oder?
Was da Argon draufgegangen ist, ne? Also manche fürchten ja CO2-Verschwendung, ne? Ich habe, was ich da Argon-Flaschen durchgelassen habe. Ne?
Argon sogar noch.
Argon brauchst du ja.
Das ist ja so teuer.
Ja, genau.
Argon ist richtig teuer.
Ja, das brauchst du, damit die Innenseite, wenn du schweißt, quasi nicht solche blumenkohlartigen Oberflächen macht, sondern dass es glatt wird und ja, es war richtig krass.
Das liebe ich zum Beispiel beim wie heißt er denn? Craft Hardware, beim Douglas.
Ja. Ja,
der hat ja, der mittlerweile schweißt das, glaube ich, nicht mehr ganz allein, aber der hat ja am Anfang wirklich die Dinger selber, diese Stutzen da alle selber angeschweißt und die waren so rund gelutscht, das sah aus wie ey, wirklich perfekt. Das fand ich
ja gut. Das wird ja nachgearbeitet dann, ne?
Ja, na klar, wird das nochmal geschliffen und so weiter, aber damit das eben so aussehen kann, musst du es halt
schon. Das muss ja schon eine gute Grundlage sein.
Ganz kurz, weil wir jetzt schon. Wir überziehen.
Ist doch egal. Das wird.
Voll gut, aber ich wollte noch ganz kurz sagen, ich habe auch hopfenbetonte Biere, IPAs gemacht ohne Drucktank. Ich hatte so einen Polsinelli-Tank, ich habe mir so ein Schüsselchen genommen, wo ich den Hopfen reingepackt habe. Da halt drauf achten, oder das mache ich immer noch. Immer frischen Hopfen zum Stopfen. Also nichts, was ich schon nochmal aufgemacht habe und so, sondern das Ding, das muss wirklich irgendwie.
Wenn es scheiße riecht, nimmt's nicht. Oder wenn es nicht geil riecht. Ja, wenn ihr also sagt, das
ganz frischen Hopfen gerade gekauft, von irgendeinem krassen Produzenten vakuumiert, fertig. So, das kommt da rein. Und dann packe ich mir das halt ins Schlüssel oder hab das immer in so eine Schüssel gepackt und hab das dann wirklich mit so einer CO2-Flasche, mit so einem Schlauch oben, so mit 0,5 Bar. Habe ich dann das alles ausgepustet und gemacht und getan und dann auch nochmal den Kopfraum quasi vom Gärfass. Natürlich liegt da so eine CO2-Schicht drauf, aber sicher.
Aber nein, das stimmt nicht, Paul.
Ja, aber doch, nach der Gärung auf jeden Fall.
Nein.
Ja, wo soll, was soll denn so sonst drin sein?
CO2, also das habe ich halt auch gelernt, CO2 ist halt immer ein Gemisch. Also Gase vermischen sich immer untereinander. Das heißt,
ja,
das halt
aber immer, nach der Gärung, wenn du durch bist, da
im ist ZKG ja nur, ist
das. Im ist, ZKG? Ach so, du redest jetzt wieder.
Ich dachte, ja wir reden jetzt im offenen. Da hast du ja nur CO2.
Ja, okay. Was, ja,
ist in, ja alles rausgedrückt.
In geschlossenen Tanks, ja. Ich dachte jetzt, du redest jetzt von offenen Gärtanks. Okay.
Und dann kannst du das quasi dazugeben. Und wenn du das im offenen Gärtank machst, ja, also wenn du jetzt ein Poisonelli oder so ein, wie heißen sie?
Speidel
hast, dann kannst du da eben nochmal sagen, okay, du hast ja jetzt quasi reingegriffen in dieses Gemisch und hast da was reingeschüttet und natürlich hast du Sauerstoff irgendwie reingebracht und das wirst du auch nicht verhindern können, aber du kannst den Kopfraum nochmal ein bisschen ausspülen.
Genau.
Mit CO2. Einfach nochmal so ein bisschen nachspülen und damit habe ich eigentlich auch ganz gute IPAs, also was heißt ganz gute, damit habe ich sehr gute IPAs hingekriegt. Ich habe die natürlich nicht ewig lagern lassen und Daniel dann nach anderthalb Jahren meine Dose gegeben und gesagt, jetzt guck mal rein, aber das hat trotzdem irgendwie funktioniert und das geht halt auch low-budget-mäßig, aber ich finde für mich das A und O, wenn ich hopfenbetonte Biere machen will, ich kaufe mir eine CO2-Flasche und einen Druckminderer. Ob ich dann gleich in Keks und so weiter fülle, aber ich habe die erstmal und laufe quasi überall rum, wo ich irgendwie im Kaltbereich bin. und es gibt ja auch Leute, die brauen ein Helles und fürchten diese Hot-Side-Aeration und spülen dann beim Läutern quasi den Läuterbottich.
Ja, 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 ja.
Die Pfanne aus.
Auch schon beim Maischen, ne?
Oder auch genau, schon beim Maischen. Genau. Aber das Wasser wird sogar nochmal mit CO2 durchgespült.
Richtig, ja, ja. Oder den Topf von unten gespült und dann von unten laufen lassen. Das
ist übrigens Low-Dough-Brewing, so nennt sich das. Low-Oxygen oder Low-Dissolved-Oxygen-Brewing.
Okay, krass.
Also so wirklich Low-Dough-Brewing, googelt das.
Das fand ich
in die Shownotes, Paul.
Mach ich. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Man muss dazu aber sagen, ohne dass es diesen Begriff gab, haben das Leute aus dem Hobbybrau-Forum schon sehr viel früher gemacht, glaube ich. Oder sie haben es von denen, ja. Also ich glaube schon, als das Forum noch gelb war. Gab es da so ein paar Verrückte, die das gemacht haben, die das perfekte Helle zaubern wollten und dann gesagt haben, sie haben einfach Angst vor
Oxidation. Den Beitrag kenne ich. Irgendein Hobbybrauer hat mal einen Wettbewerb gewonnen und der hatte das aufs mit dem Hellen, Münchener Hell, und der hat das aufs Ultimative getrieben beim Maischen und beim Läutern überall CO2.
Genau.
Und das war das perfekte Helle drin.
Ja. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass das der einzige, also das ist
Nein. Das sagt er auch nicht. Das ist nicht das Einzige, aber wenn du alles im Griff hast, um es dann
quasi er hat halt sehr, sehr viel Kontrolle über seinen Prozess.
Dann kannst du das halt quasi machen und dann hast du quasi. Musst du nicht mal überall irgendwo oder musst du dann keine Unterdruckgärung machen und sowas oder mit Gegendruck abfüllen, sondern du hast einfach dein CO2-Fläschchen. Das kann man dann später absolut gut gebrauchen oder auch mal für eine Zapfanlage und so weiter.
Ja.
Und so kannst du halt damit rumlaufen und kannst alles ein bisschen ausspülen, was dann im Kaltbereich eben noch in dein Bier kommt oder wenn es irgendwelche Früchte sind oder eben, was hat man für ein Grapefruit und so weiter. Das kann man alles so ein bisschen abspülen damit. Natürlich ist das so ein bisschen, schön gedacht, ne, dass es dann alles funktioniert, aber vielleicht bringt es ja auch einen kleinen Teil. Es ist auf jeden Fall nicht schädlich, nochmal die Schüssel mit Hopfen, die du dann irgendwie in das Jungbier schmeißt,
auszuspülen.
Oder den Kopfraum, genau. Das wollte ich nur noch zu der Frage sagen. Ansonsten haben wir waren sehr, sehr fleißig, sehr, sehr vorbildlich. Wir haben alle Fragen beantwortet innerhalb.
Du hast den roten Faden durchgezogen, ne?
Ja.
Also, wenn wir dich nicht hätten.
Ja, dann, puh.
Also Dave und ich, wir würden abschweifen, ich glaube, bis zum. Boah.
Ja, wir müssen eigentlich mal. Ich habe auch schon mal überlegt, sowas auf Twitch zu streamen, weißt du, so wo wir halt einfach mal zusammensitzen.
Das und würde 100 pro funktionieren. Wenn du vielleicht auch noch einen Bernd oder so dazu holst, das würde 100 pro funktionieren. Wenn du das in der Hobbybrauergruppe mitteilst oder auf Instagram und so weiter, das könntest du einmal im Monat machen, die Leute würden zugucken.
Darf ich noch mal eine letzte inhaltliche Sache ergänzen?
Idee. Ja, sehr gern, Dave. Und dann machst du aber die Schlussworte.
Genau. Ich möchte noch mal ganz kurz was zu dem Thema Sauerstoffeintrag, also Oxidation. Also Oxidation, Sauerstoffeintrag kann man eigentlich als Synonym verwenden, zumindest im Hobbybrauen. Würde ich sagen, da geht ihr d'accord, oder?
Ja, absolut. Ja.
Okay. Und zwar gemisch vergorene Biere, also mit Brett, Lactobacillen, Pediokokken und so weiter, auch die
also
haben
genau natürlich... Also genau, Daniel, sein Ding.
Genau.
Ja.
Liebt er?
Ihr lacht. Ich habe mich da reingetrunken mittlerweile.
Ich glaube das. Ich muss ja auch immer
ist
noch mal.
Ist es ein Prozess für einen selber?
Absolut. Ja. Es ist ein Lernprozess. Ja.
Sauerbier ist ein absoluter Lernprozess. Ja.
Ich weiß auch noch, mein erstes Sauerbier war das Salty Kiss von Magic Rock Brewing, Dragon Fruit und irgendwas Gose. Und das war das erste, was ich so gesagt habe, das ist gut. Und ich habe davor bestimmt schon andere getrunken.
Aber wenn ein Lager dort steht und ein Sauerbier, ist klar.
Ne? Ja, nee. Ja, bei mir eben nicht, weil ich würde halt sagen, boah, jetzt im Sommer.
Du bist ja bald.
Bald hast du die Wahl
gehabt.
Reichschlafter, sagt man bei uns. Ne? Also, ne?
Reichschlafter.
Reichschlafter, ne? Also du bist ja bald im gelobten Lagerland.
Ich werde eigentlich zu einer Sekte konvertieren eigentlich.
Ja, genau.
Zur Lagerbier-Sekte.
Dave, Pediococcus, was ist da los?
Nee, nicht Pediococcus, sondern eigentlich die Brett und THP. Das ist, was ich sehr interessant fand. Ich hatte ja vor 2 Jahren, jetzt ziemlich genau im Mai, eine Berliner Weiße gebraut. Mhm. Dann habe ich halt den Sud gesplittet, beziehungsweise wirklich nach dem Anstellen schon gesplittet, zwischen zwei verschiedenen Organismen. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz, ihr habt die Geschichte bestimmt schon 100-mal gehört. Einmal Schneeäule, Bodensätze und einmal Brett C, also Brett Clausini, Hornidalk, Feig, Originalkultur aus der Farmhouse-Version, das heißt also wirklich auch mit Lactobacillen und dann nochmal Lactobacillus brevis. Unterschiedliche Gärtemperaturen. Ich glaube, ich habe die Schneeäulerkultur bei 20 Grad vergoren und die Quaik-Mischkultur eben bei so 26 bis 28 Grad. Weil ich wollte halt eben gewährleisten, dass die Lactobacillen ihr Optimum erreichen, dennoch aber halt auch tatsächlich die Brett und die Saccharomyces nicht zu gestresst ist. Weil das ist halt eben dieser Spagat, den man bei wirklich solchen Gärungen gehen muss. Und da schmunzelt der Daniel schon, der hat ein Grinsen.
Hört sich alles ultra lecker an.
Es waren tatsächlich gute Biere. Ich glaube, dann, Paul, habe ich.
Ich habe eine gekriegt. Ich weiß nicht mehr, welche Variante das war, aber auf jeden Fall die du besser fandest.
Ja, mit der Schneeäule, genau.
Ja, dann war es Schneeäule, ja. Habe ich getrunken. Die habe ich auch hier im Podcast irgendwann getrunken, in irgendeiner Folge.
Stimmt. Und auf jeden Fall hatte tatsächlich die Version mit der eigenen Kultur, weil das halt eben eine Kultur war, die sich nicht kannte. Die Nachgärung ist nicht angesprungen. Nach 2 Monaten war das Bier fast noch schal. Und
oxidiert?
Es war oxidiert. Es war sehr oxidiert, ja. Genau. Und das ist halt der Witz, durch Oxidation kann sich bei gemisch vergorenen Bieren THP bilden. Und THP, Tetrahydropoly irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Fehlaroma. Müsst ihr auf Milk the Funk nachgucken. Packen wir in die Shownotes. Paul ist wieder am Schreiben. Perfekt. Und das ist halt so ein Cheerio Doritos-Aroma, was halt sehr, sehr, sehr gemüsig ist. Und bisschen an DMS erinnert, aber so eine mausige Note hat. Es riecht ein bisschen so nach Maus. Manche auch nach Babypipi oder so sagte Jan Kempka das immer ganz gerne, ganz liebe Grüße. Und es ist wirklich ein sehr schweres Fehlaroma, was dauert, bis sich das auslagert durch die Oxidation. Jedenfalls waren diese Oxidationsaromen dann nicht mehr irgendwann da. Ich hab ja das Bier wirklich, ich hatte einen 50 Liter Sud gemacht, 25 Liter von jedem Sud oder von jedem Teil. Und das war wirklich krass, weil halt eben nach ein paar Monaten war dann halt die Oxidation nicht mehr so krass da. Aber dennoch hast du dann irgendwann dieses THP geschmeckt. Und ich wusste nicht, wie das schmeckt, bevor ich halt mit Jan gesprochen habe. Und er hat gesagt, das ist THP, dieses, es schmeckt halt nach Nachos so ein bisschen. Nach Käse-Nachos.
Ich weiß, ja, käsig.
So Kino.
Ja, so.
Ja. Und das ist mittlerweile wieder weg.
Käsig. Ja, krass.
Auch das das lagert sich wieder aus. Aber ein Faktor ist halt eben Oxidation beim Abfüllen. Das heißt also, wenn ihr eure Biere, eure gemischvergorenen Biere abfüllen wollt, achtet auch da auf Sauerstoffeintrag. Nehmt eine Nachgärhefe oder nehmt eure Hefe, die ihr für die Gärung genommen habt, peppelt die nochmal auf.
Ja.
Mit einem Starter, ihr braucht ja gar nicht viel, 500 Milliliter reichen. Das dauert eine Woche, das heißt, ihr plant eure Abfüllung eine Woche im Voraus. Das ist bei gemischvergorenen Bieren sowas von entspannt.
Ja.
Das würde ich euch noch ans Herz legen. Das ist das, was ich jetzt noch zum Thema Oxidation bei Brettbieren beizutragen hatte, genau.
2 Stunden 30, Freunde.
Wow.
Könnt ihr,
Daniel wollte auch noch was sagen.
Nee, habt ihr noch ein Bier im Glas? Das wäre mir.
Nee, ich habe schon seit einer halben Stunde nichts mehr.
Aber machen wir noch kurz eine.
Wir machen jetzt eine kleine. Wir machen jetzt noch ein bisschen Aftershow, würde ich sagen. Ja. Und rappen das Ding jetzt hier ab.
Ja.
Würde ich sagen, oder? Also,
ich liebe es. Guter
Abend. Es hat echt
Spaß
gemacht. Die Zeit verfliegt wie im Flug. Ich würd auf jeden Fall sagen, wir trinken jetzt noch ein kleines Bierchen. Und danke fürs Zuhören. War wieder wunderschön. Danke fürs Hiersein, Daniel. Das war wieder mal nicht das letzte Mal, das haben wir ja schon
gesagt. Daniel, du kommst super cool. Fall wieder.
Also ich muss mich bedanken, hier als Gast sein zu dürfen. Mega kurzweilig. Es ist so, wenn man sich mit Hobbybrauern zusammentrifft und fachsimmeln kann, es ist einfach... das läuft runter wie Öl, die Zeit verfliegt. Vielleicht treffen wir uns wieder hier irgendwann und Dave, dich treffe ich ja sowieso bald irgendwann.
Ja, und der Paul hat ja auch einen Schlafplatz bei mir safe. Also der darf sogar mit mir in einem Bett schlafen. Der darf sogar der große Löffel sein.
Ich darf.
Ich habe ja zum Paul gesagt, wir haben
du hast mich auch schon so.
Ja, aber da sind Ukrainer gerade drin, deswegen.
Irgendwo
kriegen wir dich unter.
Genau.
Ich denke auch, alles gut.
Es war ein sehr geiler Abend mit euch. Also wirklich, danke auch nochmal. War schön. Es ist immer zu kurzweilig, aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein und ich bin froh, dass wir das noch weitermachen.
Gott sei Dank noch so viele Fehler rum.
Ja, also ich glaube, ich wollte mal sagen, uns wird das Schießpulver nicht ausgehen, oder?
Nee, war auch wirklich gewünscht. Also das, wie gesagt, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, das Thema war, was gewünscht war Fehler rum. Natürlich Oxidation auch mit dabei, aber auch andere Fehler rum, das werden wir so ein bisschen beibehalten. Das kriegen wir hin, genau.
Und ich bin froh, dass wir tatsächlich das Biergeplänkel, Vorgeplänkel nicht zu kurz gehalten haben, aber auch nicht so zu lang, dass jetzt halt das eigentliche Thema nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Und vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Also ich meine, wir können ja auch da wieder zum Beispiel Experimente irgendwie machen oder nicht Experimente, aber vielleicht so sagen, okay, wir stürzen uns jetzt auf einen Teil der Oxidation. Ja. Bei hellen Bieren, bei dunklen Bieren,
absolut.
Bei
IPAs. Absolut, also es ist alles mögliche...
Noch offen. Also wenn ihr noch da noch Themenvorschläge habt, gerne. Und wir schreiben
ja jetzt einfach. Weiß ich. Das ist ja wirklich schön.
Ne? Und ach so, ganz kurz noch, eine Nachricht an unsere Patrons. Also wenn die jetzt noch da sind, dann haben die das auch verdient. Wir haben ja wieder neue Rezepte hochgeladen. Ich habe einen richtig geilen Doppelbock mit 11% als Rezept online gestellt und du hattest, glaube ich, irgendwas
Leichtes. Das Scandale. Also das, was ich jetzt hier gerade, also ich dachte, wenn ich jetzt in diesem Monat, wann dann, ich habe das originale Scandale-Rezept, wie wir es bei Berlo quasi gebraut haben oder dann hochskaliert haben, so habe ich es reingestellt bei den Patreons.
Genau, und deswegen, also wenn ihr noch kein Patreon seid und uns unterstützen wollt, wir freuen uns immer und sagen in dem Sinne... Einen wunderschönen Abend. Ab in die Rinde. Tschüss, gut. Tschüss, Gruß, Kuss, Julius. Oder wie sagst du es?
Mit Gruß und Kuss, dein Julius. Das kriegt der Dave immer von mir am Ende von der Sprachnachricht.
Das ist so süß.
Okay. Macht's gut.